Ich begrüße dich zu einer neuen Interviewfolge hier auf meinem Kanal und meinem Podcast, in dem du erfährst, wie du dein Leben und deine Bühne rocken kannst. Ich freue mich, dir heute Chris Ischban vorzustellen. Chris Ischban ist ein wirklich unglaublich sympathischer Mensch, Gitarrist der Band Colliding Giants, und wir sprechen natürlich auch über seinen Weg zur Musik und was ihn überhaupt dazu geführt hat, Gitarre zu lernen. Also Chris und ich, wir haben uns im Dezember 2018 getroffen, und zwar kurz vor Weihnachten, und Chris war auf einer Weihnachtsfeier und ich war auch feiern, und irgendwie sind wir dann auf das Thema Alkohol gekommen, und ihr werdet gleich merken, wir steigen sofort natürlich damit ein. Ich lasse euch mal teilhaben an einem wirklich sehr amüsanten Gespräch, einem sehr vielseitigen Gespräch vor allem. Doch jetzt starten wir erstmal ins Interview. Ganz, ganz viel Spaß dabei.
Und ansonsten bin ich alkoholisch nicht so versiert, würde ich sagen.
Also trinkst du eigentlich vor dem Gig irgendwie Alkohol auch? Oder erst danach oder dabei? Oder
wie? Also unbedingt, ja.
Unbedingt?
Ich trinke vorm Alkohol-Gig.
Ja?
Ich trinke vorm Gig Alkohol, bleibt bei Bier in der Tat dann aber. Und auch nicht zu viel. Ich probiere so 2 Bier vorm Konzert, damit man so ein bisschen reinkommt in die Stimmung. Ich habe aber auch schon in Bands gespielt, wo knallhartes Alkoholverbot vorher galt. So, und weh, du wurdest mit der Flasche vorher erwischt. Mhm. Also, wenn man auf Klo gegangen, weißt du, man ordentlich unseren Gepichtel so.
Alles schon den Flachmann in der Tasche hier.
Das ist der Frontmann, ich merke, ja. Nee, gab's auch. Krass. Und dann gab's auch Bands, wo extrem viel gesoffen wurde, dass du gar nicht mehr spielen konntest. Also, das war halt dann auch eher nachteilig.
Okay. Mhm. Schlimmster Gig?
Schlimmster Gig. Ja, auf jeden Fall ganz klar ein Konzert in der Nalepa-Straße beim Funkhaus da. Mit meiner alten Band Nautilus. Von damals, und wir haben, das war ein Open Air, und ich habe ziemlich viel Zeug auf der Bühne stehen, was alles irgendwie mit MIDI-Kabeln und so verbunden ist, und die ganze Zeit muss man gucken, dass alles richtig funktioniert, und irgendwas hat nicht gestimmt, und ein Kabel war defekt, wir hatten aber relativ wenig Aufbauzeit, und es war klar, dass meine ganzen Effekte, die ich so habe, nicht funktionieren werden beim Konzert.
Oh.
Also ich spiele ja viel mit Delays und Chorus und alle möglichen Cyber-Sounds so, und das ging alles nicht, und darauf baute durchaus aber auch unser Sound auf. Und wir haben dann quasi so gespielt, dass ich, also ich konnte auch nicht zwischenschalten, ich konnte auch nicht zwischen Verzerrung und zwischen Clean-Kanal schalten, mit dem Fußpedal ging alles nicht. Mhm. Und dann musste ich immer in jedem Song zu den verschiedenen Passagen mit der Hand quasi, mit dem Finger auf den Knopf drücken an der Anlage so. Und musste dann, okay, jetzt Verzerrung, jetzt wieder Clean, jetzt Crunch. Und das fand ich mich blöd.
Krass.
Weil ich musste dadurch ja immer auch mit der Gitarre vor diesen Verstärker gehen und vor die Box. Und es gab immer eine fiese Rückkopplung. Und also, ja. Das war so eine halbe Stunde totales Chaos-Konzert, und wir waren froh, dass wir das durchgezogen haben, und dann ich vor allem. Und ja, das war das schlimmste Konzert, definitiv.
Für dich oder auch für alle dann?
Also ich glaube, für mich auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, dem Rest hat es auch nicht ganz so gefallen.
Und das Publikum?
Ja, da gab es natürlich so ein paar Musiknasen, die haben das natürlich mitbekommen. Ja. Ne? Und dann hat gleich so mit einem Zeigefinger, noch so, aber nicht.
Ja.
Weil ansonsten, ja, war das vollkommen okay. Und so voll war es auch nicht.
Mhm.
Ja, also...
Nautilus ist ja jetzt schon ganz schön lange her, wa?
Nautilus ist lange her. Nautilus, ich glaube, das letzte Konzert, das wir hatten, war, wann war denn das? War im Franz Club in Berlin.
Genau, Franz, da war ich nämlich auch noch da.
Genau, und das ist bestimmt, das war 2013 oder so, ich bin mir gar nicht so sicher gerade. 2012 vielleicht sogar.
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, genau. Ja, 12 so. 12,
genau.
13, ja, stimmt.
Ja, wir wollten eigentlich immer noch mal ein Konzert spielen, und dann haben sich dann doch die Interessen verlagert, und Fabi, also unser damaliger Frontmann auch, hat sich dann auch eine andere neue Band gegründet. Ich hatte auch mein Projekt so, und dann hat jeder halt im Prinzip seine neuen Bands gehabt, und das war's dann mit Nautilus.
Ja.
War aber eine schöne Zeit.
Ja.
Nautilus war ganz toll.
Mann,
Da hat viel gestimmt.
Ja.
Da hat viel gestimmt, ja.
Ja.
Trotzdem haben wir es nie geschafft, richtig erfolgreich zu sein, muss man auch sagen. Es ist dann doch gescheitert am, ich glaube, es scheitert dann oftmals einfach am Einsatz, den man dann doch für eine Band zeigt. Ne? Also im Sinne von, was mache ich noch parallel? Also arbeite ich noch?
Ja.
Arbeite ich Vollzeit?
Ja, klar.
Wenn du das tust, ist meiner Meinung nach extrem schwierig, für eine Band erfolgreich zu sein. Also dann bist du wahrscheinlich doch nur eine Hobbyband. Du musst, glaube ich, deine Hauptarbeit deinen Fokus so auf die Band legen und deine Hauptarbeit so reduzieren, dass du nur noch irgendwie ein bisschen Geld verdienst, um halt Musik machen zu können vielleicht. Oder du machst nur Musik und lebst dann von der Musik. Ja. Aber wenn du das schaffst, brauchst du ja so ein bisschen ein paar Mittel. Und wenn du dich aber zu sehr ablenken lässt von deiner Hauptarbeit oder von deiner Hauptbeschäftigung, dann hast du zu wenig Energie für die Musik. Und das war bei uns auch so. Also Fabi war damals im Arztstudium, ich war mit meinem Job voll beschäftigt. Thilo, mit dem ich jetzt immer noch Musik mache, steckte voll im Schauspiel, was er halt macht. Und das war sozusagen dann einfach zu viel parallel. Und deswegen gibt es Nautilus auch nicht mehr wahrscheinlich.
Schade.
Ja, schade.
Wirklich schade. Aber gut, das, vielleicht gehört das ein bisschen dazu.
Ja, und
also, dass man so ein bisschen dieses Herzeleid da fühlt, weißt du? Also das spricht ja für euch. Wenn Fans traurig sind, dass sie euch nicht mehr sehen.
Das stimmt.
Überleg mal, was das heißt eigentlich.
Dann bist du vielleicht der einzige Fan, der jetzt traurig ist.
Nein. Ich habe mich schon mit ein paar Leuten unterhalten.
Ja, mit Nautilus in der Tat. Also das waren sicherlich tolle Jahre und vielleicht gab es sogar eine Fanbase. Also für eine Band ist ja immer wichtig, diese Fanbase zu haben, dass du irgendwie Konzerte spielst. Also ich rede jetzt mal von Bands, die keinen großen Deal haben oder irgendwas, die sich wirklich abrackern, Konzerte spielen zu können in Berlin oder sonst wo. Dass einfach 20, 25 Leute immer da sind. So, ne? Diese Basis, die halt immer kommt, egal wo du spielst. Und das schaffen die meisten Bands schon gar nicht.
Ja.
Ne? Und das haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Und dann haben wir auch nicht zu viel gespielt. Das ist auch wichtig, glaube ich, dass du einfach nicht zu viele Konzerte in einem Monat in einer Stadt spielst.
Mhm.
Ja. Genau.
Jetzt hast du aber ein neues Projekt.
Genau. So. Jetzt habe ich ein neues Projekt. Also das ist schon ein paar Jahre jetzt sogar. Also genau, das neue Projekt, oder das Projekt heißt Colliding Giants, das ist meine jetzige Band. Das habe ich gegründet vor, also ich würde auch mal sagen, vor 7 Jahren.
Wow.
Damals ganz klassisch Annonce geschalten, hey, Gitarrist sucht Band zur Neugründung. Mhm. Und dann haben sich ziemlich prompt gleich zwei Leute gemeldet, ein Schlagzeuger, ein Gitarrist. Wir haben uns getroffen, auch im Orwo-Haus. Wie sollte es anders sein?
Ja.
Und haben einfach gejammt, so ganz klassisch. Und jeder hat irgendwie sein Zeug gemacht und es hat super funktioniert. Haben gleich zwei Songs fertig geschrieben und haben gemerkt, so, dass es funktioniert.
Mhm.
Ganz unterschiedliche Typen so. Also ich rede jetzt mal für die anderen. Also halt damals der Andi, der kommt ursprünglich aus Innsbruck und ist nach Berlin gezogen, auch als, weil er hier Sound Engineering macht sozusagen. Und zurückgezogener Typ, also er ist so ein introvertierter Mensch, unglaublich guter Gitarrist, unglaublich offen für Musik, musikalisches Verständnis sehr hoch. Schlagzeuger Florian, ein Drummer mit Leib und Seele, ganz klar. Ja, und dann noch ich irgendwie mit da mittendrin und es hat gut funktioniert und wir haben noch einen Bassisten gefunden dann auch und dann waren wir diese Vierer-Konstellation, haben einfach Musik gemacht, instrumental, erstmal ganz viel probiert, irgendwie ausprobiert vor allem. Und dann ging es natürlich darum, Sänger. Ne? Und Sänger, machen wir uns nichts vor, ist super schwierig.
Ist richtig schwer.
Guten Sänger oder Sängerin zu finden. Wir haben dann auch einfach geschaut, wen gibt es so, auch Annonce geschalten wieder. Und haben dann auch jemanden gefunden, mit dem wir Musik gemacht haben zusammen. Haben auch das erste Konzert mit ihm gespielt. Und es war prima, aber es war noch nicht so ganz das, was wir wollten. Haben uns dann wieder getrennt voneinander. Haben dann wieder einen Sänger gehabt, der uns dann nach ein paar Monaten erzählt hat, er will eigentlich lieber Hip-Hop machen.
Oh, okay.
Das ist für eine Rockband, war dann für uns ein bisschen schwierig. Ja? Nichts gegen Crossover, aber es hat dann irgendwie nicht so funktioniert.
Mhm.
Und dann wieder gesucht. Und dann haben wir jetzt seit 3 Jahren im Prinzip einen Sänger, der da bei uns mit dabei ist, der Sascha. Und jetzt sind wir seit 3 Jahren halt komplett und probieren, so viel wie möglich zu spielen, Songs zu schreiben und aufzunehmen. Und das funktioniert gut. Ist aber auch in der Hinsicht nach wie vor ein Hobbyprojekt, ne? Muss man sagen. Es ist, reicht nicht aus, um damit wirklich erfolgreich zu sein.
Weil?
Was immer Erfolg auch heißt. Also Erfolg ist ja auch so relativ. Ne? Also irgendwie wir sind, wenn wir ein cooles Konzert spielen, wo 150 Leute kommen, dann sind wir erfolgreich meiner Meinung nach. Dann ist das vollkommen cool für uns und dann ist das in dem Maßstab, den ich habe, vollkommen prima. Und ich glaube, das sehen die anderen auch so. Und das ist auch, ich habe es letztens ja auch mal gesagt nach dem Konzert, dass wir uns unterhalten haben, also Erfolg oder generell die Möglichkeit zu haben, so ein Konzert zu spielen, dass du vor 150 Leuten spielst, eine riesen Bühne hast, einen coolen Sound irgendwie, das ist schon extrem viel wert. Und das kann man sich ja auch mal, das kann man auch mal so ein bisschen in sich aufsaugen und sagen, hey, das ist so super. Das ist auch richtig geil, wir hatten das so, wer macht das sonst noch? Und ist das nicht vielleicht etwas, was einem auch irgendwie vielleicht auch reichen sollte. Ne? Also dieses Streben nach mehr und nach Wachstum und nach irgendwie, ich will groß hinaus, hoch hinaus und so.
Ja.
Vielleicht muss man sich mehr mit den Sachen auch zufrieden geben, die man hat. Weiß ich nicht, ich könnte jetzt auch philosophisch abdriften, aber da hat ja auch jeder eine andere Vorstellung. Also ich genieße es sehr, auf der Bühne zu stehen, Konzerte zu spielen, mit meinen Jungs da irgendwie Show zu machen und alles. Und ich bin froh darüber, dass ich das machen kann.
Schön.
Ein gutes ein cooles Hobby gefunden habe. Ja.
Und jetzt stell dir mal vor, es kommt jetzt jemand um die Ecke, Producer, und sagt, ey, ich nehme euch so. Und was meinst du, wie würdest du dich da entscheiden? Jetzt, wenn er sagt, so, ich habe da eine Vision mit euch so.
Mhm. Naja, es kommen ja, also Leute kommen ja durchaus um die Ecke. Vielleicht nicht in der Form jetzt, aber es gibt Leute, die irgendwie ein Angebot machen und sagen, hey, ich habe da die und die Deal zu euch und ich kenne den und den und lass mal es probieren und ihr müsst erstmal in Vorleistung gehen. Aber also da gibt es halt viele Scharlatane, muss ich einfach auch sagen, die ihr Business machen wollen. Das ist vollkommen okay und man muss da nicht jedes Mal darauf anspringen gleich.
Ja,
ne?
Ja.
Ich würde mir wahrscheinlich das erstmal gut angucken und anhören, was er da zu sagen hat. Ihm auch die Chance geben, erstmal uns zu überzeugen und dann gucken, was er so macht und ob das wirklich Hand und Fuß hat. Wenn es wirklich jemand ist, der da bei uns was sieht und der uns wirklich auch als Band etablieren möchte, auf einem Markt oder für die große Masse, dann, hey, dann bin ich dafür offen.
Okay.
Die Frage ist bloß, ob der Rest der Band dann auch mitmacht. Ja? Also die stecken ja alle, wir sind ja alle keine 20 mehr und da steckt ja nun jeder irgendwie auch mit in seinem Leben irgendwie mit anderen Themen in Verbindung. Ne? Und da hat dann irgendwie einer Familie, der andere hat irgendwie spart gerade auf ein Haus, keine Ahnung. Und das sind halt schon, ja, sicherlich ein paar Baustände, die da einem im Weg liegen, auch bei so einer Entscheidung. Vielleicht kann man auch sagen, zum Glück hatten wir diese Entscheidungsmöglichkeit noch nicht, weil wer weiß, was da mit der Band passiert auch, ne? Was sich dann ändert.
Okay, also wahrscheinlich dann eher drauf ankommen lassen, weil vielleicht wirst du auch überrascht sein, was dann kommt.
Genau.
Oder?
Genau, richtig. Also angenommen, es kommt jemand irgendwie jetzt hier rein und sagt, ja, hey, Mensch, Christoph, ich sehe dieses Interview gerade.
Genau.
Geil.
Genau.
Lass uns groß rauskommen.
Ja.
Dann laden wir ihn gerne ein, uns hier zu uns zu setzen und quatschen mit ihm darüber.
Ich habe sogar noch einen dritten Stuhl.
Ja, stellen wir hier hin.
Ja.
Genau. Aber grundsätzlich, ja, ist das natürlich für jede Band so der, das Nonplusultra, ja, wenn so ein Angebot kommt.
Ja.
Ganz klar.
Schon, ne?
Ich glaube schon. Und dass jede Band da... Und es gibt in Berlin so viele Bands und so viele talentierte, gute Musiker, die wollen alle gerne ein Gehör finden. Und
na, so ein bisschen Gehör habt ihr ja jetzt bekommen durch den Contest.
Genau.
Habt ihr jetzt eine ganze Reihe mitgemacht. Ne?
Stimmt.
Ihr habt, ja, ist bis ins...
Wir haben es jetzt quasi bis ins, wenn man so will, ins Halbfinale geschafft.
Genau.
Also das ist der Contest, in dem wir jetzt gespielt haben, SBH Band Contest, bundesweiter großer Band-Contest mit diversen Vorrunden und Semi-Halbfinalen und was weiß ich in Deutschland. Und da sind wir jetzt quasi ins Halbfinale gekommen, haben jetzt in Berlin gespielt, im Maschinenhaus, super Konzert. Das war eben eins dieser Momente, wo dann irgendwie, oder einer dieser Momente, wo dann einfach du vor 150, 200 Leuten spielst, hast eine riesen Bühne, auf der du normalerweise halt nicht spielen würdest und kannst einfach losrocken, ja. Kannst einfach abgehen, kannst das machen, was du immer wolltest irgendwie und die Leute finden es cool.
Ja.
Und das haben wir gemacht und das war super erfolgreich für uns, auch wenn wir jetzt nicht im Finale sind, haben jetzt den dritten Platz gemacht, ist das super. Also weil einfach das genau dieser Moment eben war, dass wir halt irgendwie die Möglichkeit bekommen haben, ein geiles Konzert zu spielen. Ja. Ich stapfe jetzt bewusst ein bisschen tief, weil das in der Tat mir wichtig ist, auch zu sagen, so diesen Anspruch, den man hat, der ist vollkommen okay, ich möchte groß rauskommen, ich möchte irgendwie Musik machen und das alles hören und so, ist vollkommen berechtigt und vollkommen okay, aber auch mal mit dem sich ein bisschen zufrieden geben, was man so hat und dass man eben sowas spielen kann und so weit gekommen ist, das finde ich, probiere ich zumindest immer wieder auch zu sagen, so, hey, das ist gut.
Ja.
Gut, so wie es ist.
Ist auch eine Entscheidung.
Ja.
Du könntest ja auch jetzt sagen, nee, ich will doch mehr.
Ja.
So.
Also genau, nicht falsch verstehen, ich würde schon mehr, ich will auch schon mehr, aber so Step by Step und irgendwie so, man könnte so sagen, es soll so organisch wachsen. Ja? Also ich reflektiere mich, ich reflektiere meine Band und meine Mitmusiker und ich denke oder ich glaube zu wissen oder zu verstehen, wo so unsere Steigerungsmöglichkeiten sind und wo sie eben die Ziele zu hoch gesteckt sind auch. Aufgrund verschiedenster Parameter. Ja. Und deswegen ist das ein super Ergebnis für uns jetzt gewesen und wir sind trotzdem auch fürs nächste Jahr und so offen für alles, was kommt. Ja. Nur Contests würden wir jetzt vielleicht erstmal ein bisschen Abstand von nehmen, weil das muss man auch sagen, diese Contests sind teilweise doch recht manchmal nicht so dankbar für Musiker. Es gibt einfach so ein paar, erstmal gibt es natürlich die Hürde, überhaupt in so einem Contest teilzunehmen. Okay, die kann man noch relativ gut lösen, weil meistens wollen die ja junge Bands haben und so. Aber dann stehst du halt da mit 10 Bands auf der Bühne, Beispiel jetzt im letzten Gig, Und jede Band hat 25 Minuten Spielzeit und du musst super schnell umbauen, du musst irgendwie das Zeug da hin und her fahren und hast wenig Zeit auch zu überzeugen. Und das ist schon, das kann halt auch nerven, einfach. Ja. Aber natürlich, im Endeffekt spielst du ein geiles Konzert und das entschuldigt dann quasi alles. Ne? Mhm. Das ist super.
Mhm. Ja. Das ist eine gute Überleitung, wie sich das auf deine Spielweise jetzt mal ganz speziell, weil du nur du für dich sprechen kannst, auswirkt. Also wenn du sagst, so, dich hat das ein bisschen genervt, so das ganze Ding irgendwie, hat das eine Auswirkung gehabt auf deine Präsenz jetzt sozusagen und Spielweise?
Das ist gar nicht. Also auf der Bühne ist das, kann ich das dann super trennen. Mich nervt es im Vorfeld manchmal einfach ein bisschen, so ein paar Absprachen und so, die da treffen musst, so organisatorisch. Ja. Müsste man ja doch irgendwie als Bandmitglied dann auch mit involviert in diese Prozesse. Mhm. Auf der Bühne ist das alles dann weg. Also das ist den Stress, den du vorher hast irgendwie und den vergisst du dann einfach sofort. Mhm. Und du wirst ja auch total belohnt dafür, muss man auch sagen. Ja. Also, und das gehört ja auch zum Bandleben dazu. Also ich meine, dass ich mein Zeug irgendwie von A nach B fahren muss, um meinen Sound da zu spielen auf der Bühne, dass ich halt irgendwie meinen Verstärker, meine Box, meine Effekte alle mitnehme und so rein ins Auto, auf die Bühne stelle, ist ja klar. Also das sollte man, diesen Anspruch sollte man als Gitarrist oder auch als Musiker generell haben. Und dann ist es halt nur eine halbe Stunde Spielzeit, so, aber die kannst du ja voll genießen und voll ausfüllen.
Ja.
Und das, also, werde ich immer wieder so machen wollen auch. Ne? Und da werde ich der Letzte sein, der sagt, ja, aber so, aber nicht. Aber halt diese Contest-Philosophie ist manchmal etwas schwierig. Also dieses, gibt ja auch Contests, wo du, also gab früher zumindest Contests, wo du Geld bezahlen musstest, um überhaupt mitmachen zu dürfen und so als Band. Ja. Und da hört es dann für mich auf. So.
Ja.
Ich finde es okay, Band kriegt dann halt keine Kohle, keine Gage und so. Alles prima, wobei das beim SBH-Band-Contest auch anders ist. Also ab einer Zahl von 25 verkauften Tickets bekommst du auch Gage als Band. Es gibt da genug Contests, wo das eben nicht der Fall ist. Ja. Wo du noch drauf zahlen musst vielleicht. Hey, danke, dass ich hier spielen darf. Ich zahle noch ein paar Euro extra dafür. Mhm. Und das finde ich dann ziemlich scheiße, so, weil das dann gar nicht die Philosophie ist, finde ich, von Musik machen.
Mhm.
So. Oder die Anerkennung und die Wertschätzung auch von Musiker sollte dann die sein, dass du irgendwie zumindest nicht draufzahlen musst noch.
Ja, ist schon krass.
Als Musiker.
Oder?
Ja, ich finde es irgendwo unfair.
Ja.
Dann.
Ja. Okay.
Mhm.
Also ist jetzt das eine Contest und so, haben wir jetzt durch, das Thema.
Ja.
Ne? Also Spielweise, wie wirkt sich das auf deine Spielweise aus? Aber jetzt gehen wir mal ein bisschen zurück. Du bist jetzt wie alt, dürfen wir das sagen?
Klar, ich bin 34.
Du bist jetzt 34.
Ja.
Ach doch, hast du, glaube ich, heute sogar mal fallen lassen. Wir haben ja im Vorgespräch ein bisschen gesprochen und du hast gesagt, mit 19 hast du erst angefangen, Gitarre zu lernen, ne?
Ja, also ich habe angefangen, also eigentlich habe ich angefangen mit knapp 15 oder 16.
Ja.
So ganz klassisch Musik-AG in der Schule.
Ja.
Hatte einen coolen Musiklehrer, der meinte, hey, nimm meinen Finger aus der Nase und spiel mal ein bisschen Musik. Mhm. So, und das war dann irgendwie, hat er recht gehabt, war dann gut. Und dann hatten wir so einen kleinen Musikraum gehabt. Da gab es genau, ich glaube, zwei Gitarren, ein Schlagzeug und ein kaputtes Piano. So.
Ach Gott.
Ja. Und dann konnte man halt irgendwie damit ein bisschen sich ausprobieren. Und dann wurden so kleine Bands gegründet. Mhm. Gab dann mehrere Klassen, jeder hat irgendwie eine Band gehabt und so. Und die, dann hast du halt geprobt und. Ja, wie es halt so ist, wenn man anfängt. Ne? Also gerade mit dem Gitarrenspiel auch. Das mag ein sehr dankbares Instrument sein, was vielleicht schnell zu erlernen ist, aber das erste Jahr ist trotzdem scheiße. So. Also du greifst dann immer irgendwelche Bünde dreifach ab und so und denkst so, okay, warum kommt da kein guter Ton raus? Mhm. Und so fing das quasi an. Und in der Tat, wahrscheinlich kommt die Frage jetzt gleich, aber warum hat man eigentlich Gitarre gespielt und warum hat man Musik gemacht? Bei mir ist das in der Tat eine sehr klischeehafte Geschichte. Ich wollte damals ein Mädchen überzeugen von mir.
Wollte ich gerade sagen.
Ich wollte halt irgendwie, also sie war auch in einer Musikgruppe und auch Gitarristin und ich war natürlich verknallt und habe gedacht, Mensch, dann spielt doch jetzt auch mal Gitarre. Ja, so war es im Prinzip. Ich habe dann zum Glück irgendwann gemerkt, dass Gitarre spielen noch mehr Spaß macht, als dieses Mädel anzuhimmeln. So. Und das war dann, das hat dann Klick gemacht.
Hast du dich in die Gitarre verliebt?
Ja, sozusagen.
So
ja.
Und das bis heute?
Genau, und natürlich habe ich auch meine erste Gitarre noch. Ne? Eine ganz fiese Fender Stratocaster-Kopie. Und da gibt es auch eine Geschichte zu. Und zwar habe ich die von einem Kumpel damals abgekauft. Der hat auch eine Band gehabt. Und irgendwann, vor einigen Jahren, wollte jemand den Hals der Gitarre haben, unbedingt.
Ach so.
Der wollte den irgendwie weiterverbauen. Der fand die irgendwie gut und ich so, kein Problem und so. Ne? Und dann habe ich meine Gitarre auseinandergebaut, den Hals ihm vorbeigebracht Und schon im Vorbeibringen dachte ich so, irgendwas läuft hier gerade schief. Ja? Irgendwas ist komisch, fühlt sich komisch an. Mhm. Warum? Ist da nur so ein Gitarrenhals. Mhm. Ne? Ich habe auch einen neuen Hals von ihm dafür bekommen.
Ah ja.
Und dann habe ich den ihm übergeben, bin wieder nach Hause und habe dann gemerkt, ey, scheiße, das geht gar nicht so. Habe ich ihn angerufen, ey, ich brauche meine Gitarrenhals wieder. Und er so, warum? Mhm. Naja, ist meine erste Gitarre.
Mhm.
Also ich verscherbe gerade hier meine erste Gitarre. Mhm. So. Und das fand ich ganz, ganz merkwürdig. Mhm. Und dann haben wir es wieder rückgängig gemacht und jetzt habe ich sie immer noch im Originalzustand sozusagen.
Ja. Aber es ist schön, dass er das noch gemacht hat.
Ja, ja.
Also er hätte auch sagen können,
nee, ich glaube, er hat es auch verstanden. So. Okay. Ich glaube, irgendwie dann, ja, hast recht, ich gebe dir jetzt mal diesen Hals zurück.
Mhm.
Ja, doch.
Okay, cool. Finde ich gut.
Ja. Ja. Bin ich auch stolz drauf.
Ja, das glaube ich. Und die hängt jetzt bei dir an der Wand?
So? Nee, die mit der spiele ich in der Tat noch.
Ach so.
Also mit der schreibe ich auch Songs.
Ah,
cool. Die ist... viele meinen, sie klingt grässlich. Ich finde, sie klingt toll. Sie ist schon relativ alt jetzt auch und ist einfach so ein Instrument, was ich einfach schon ewig habe. Und deswegen fühlt sich das so vertraut an.
Mhm.
Wahrscheinlich wie mit der ersten Gitarre so. Aber ich brauche dafür jetzt keine Klampfe aus den 60er Jahren oder so, wo ich sage, wow, die ist so alt und so vintage und hier alles schon kaputt und so toll, trotzdem gut.
Mhm.
Nee, ich nehme die Gitarre, die ich zuerst hatte.
Okay.
Und, so, und die gebe ich niemals weg und mit der spiele ich, mit der schreibe ich Songs, mit der würde ich aber nicht auftreten.
Mhm.
Dafür ist sie mir dann doch nicht gut genug. Ja, ist so, nicht gut genug. Ja. Nicht gut genug für live, aber so für zu Hause irgendwie ein paar Sachen ausprobieren, ist die super.
Cool.
Mhm.
Ihr habt euch also so miteinander eingespielt oder aufeinander eingespielt.
Genau, richtig. Sie, also es mag auch ein Klischee sein, aber eine Gitarre spricht einen ja an. Mhm. Ne? Also du suchst dir eigentlich ja nicht die Gitarre aus, sondern die Gitarre sucht sich ja dem...
Wie mit so vielen Dingen.
Genau.
Ist bei Büchern so.
Ist wirklich so.
Und neulich war es auch bei mal so Side Story Klangschale.
Mhm, ja.
So war das ähnlich. Da stehe ich auf dem Markt so und denke, oh, Klangschale und so. Und dann kommt eine fremde Frau, so, die gar nicht zum Stand gehört hat und hat gemeint, hast du das schon mal gemacht und so? Ich so, nee. Hat sie mir das gezeigt, wie das geht, so. Das, also diesen Ton dazu erzeugen, wenn du da mit diesem Schlegel da drum reibst. Und dann hat sie gesagt, der Ton sucht dich aus. Also nicht du suchst die Klangschale aus, sondern wenn du so das alles ausprobierst, dann ist es tatsächlich eher so, dass die ja mit dir spricht, also ob es mit dir resoniert, dieser Ton. So.
Okay.
Und jeder hat so seine Frequenz. Und jeder sucht sich die Klangschale quasi, oder der Ton sucht dich oder die Klangschale sucht dich aus, weil das dann mit dir resoniert. So. Das fand ich sehr spannend.
Hm. Und du hast verschiedene Sachen ausprobiert auch?
Ich habe verschiedene ausprobiert und eine hat mich dann total angesprochen. Und jetzt noch eine Side-Story dazu. Wir kommen nach Hause und mein Mann ist ja nun mal Tontechniker und hat den Pegel gemessen oder die Frequenz gemessen, auf wie viel Hertz.
Mhm.
Und ich habe zu Hause auch meine Gitarre hängen und die singt auch immer mit mir sozusagen, wenn ich rede. Also ich habe eine bestimmte Frequenz beim Sprechen, dass die Gitarre immer schwingt und so einen bestimmten Ton abgibt.
Mhm.
Und da haben wir festgestellt, dass das der gleiche ist wie bei der Klangschale. Das heißt, also ich muss irgendwie tatsächlich die intuitiv dann auch so ausgesucht haben.
Ja.
Weil der Ton ist das, was quasi wirklich meine Sprechfrequenz ist oder diese Resonanz, die ich da eben habe. Ja.
Voll gut.
Das ist schon echt spannend.
Und auch eine schöne Geschichte, ne?
Ja, also schon. Also es ist ähnlich jetzt vielleicht auch mit deiner Gitarre dann. Dass es vielleicht auch messbar ist. Wer weiß.
Ja.
Wobei, kannst du eigentlich... Nee, eigentlich ist das Quatsch, was ich gerade erzähle.
Das ist messbar, wer weiß. Also vielleicht ist es bloß messbar in einer Frequenz, die wir nicht uns vorstellen können.
Ja.
Aber irgendwie doch funktioniert.
Jetzt ist ja hier Quantenphysik und so. Ja, okay. Mach mal ganz kurz Cut. Ich schneide das, aber was wolltest du jetzt gerade sagen?
Ich habe dir einfach nur 400
gekriegt. 400? Ich wollte die Zahl nicht sagen, nicht, dass ich mich verquatsche. 440 oder 400, irgendwas 400. War.
Ja?
400 Hertz waren das, ne?
Du bist bei 250.
Interessant. Na hier,
hast du gerade gemessen?
Nö, das höre ich.
Siehst du mal.
Ja, was ist denn hier mit der Cam? Die müssen wir machen.
Das piept manchmal, ist sie das?
Die piept hier.
Ja, nicht ignorieren. Also einfach
nicht ignorieren, okay. Also alle voll auf ansprechen, ja. Was piepst du?
Ich habe keine Ahnung, die hat einfach ausgemacht, aber das ist eh nur Schnittbildkamera.
Alles gut.
Guck mal, wir haben jetzt schon 26 Minuten, ne? Das ist krass.
Ja, wir kommen ja einfach in den Redefluss.
Das ist toll. Also Wolf hat neulich auch, wir haben eine Stunde...
Jetzt baue keinen Druck auf.
20 oder so.
Der andere hat übrigens...
Nein,
das ist total toll mit dem anderen gewesen. Ja.
Nee, das will ich nicht sagen, sondern das ist wirklich irgendwie, wir hätten noch stundenlang weitersprechen können. Einfach nur, weil das irgendwie ja doch was ist, worüber wir gerne sprechen. Und dann kannst du da ewig drüber sprechen.
Wenn wir jetzt den Topf aufmachen würden, so Bands der 2000er Jahre und so 90er, dann würden wir richtig loslegen können.
Ja. die dich inspiriert haben, das frage ich dich auch gleich. Ja.
Es gibt ja Viva nicht mehr, da können wir auch drüber reden. Viva ist jetzt vorbei.
Ja, und aber MTV wieder da.
MTV ist ja da, aber Viva ist ja durchaus auch wahrscheinlich, hast du wahrscheinlich auch aufgeguckt früher und du wahrscheinlich
auch. Ständig gleich nach Hause gekommen und Viva an.
So. Und da haben die jetzt die besten Viva-Clips gezeigt, ne? Also die, was ich weiß, das ist dann so Viva Forever von den Spice Girls bis hin zu, keine Ahnung, Ricky Martin und
jetzt kommt's.
Linkin Park, ja, so, alles.
Ja gut, das ist ja schon wieder, ist ja gut.
Ne? Ja, aber auch diese, was da alles überhaupt da so drin rumschwamm an Musik in diesem Viva-Topf, ja. Und dann haben sie die große Abschiedsshow gehabt, da waren dann nochmal die ganzen Moderatorinnen vom Viva dabei.
Ja.
Unter anderem auch Sarah Kuttner, wusste ich auch nicht, dass die mal Viva moderiert hat.
Ja, klar.
Und auch so ein paar Artists, also Mona. Luna zum Beispiel. Kennst du Luna bei Lando?
Ja, klar.
Oh, und Luna hat bei Lando performt. Im Studio.
Wie alt ist sie jetzt? 50?
Ja, keine Ahnung, 60. aber du, die hat noch eine Bühnenausstrahlung, sage ich dir. Also, und die hat da echt Stimmung gemacht. Ne? Und dann saß da eben so eine Sarah Kuttner, so ein bisschen, also waren ja alle möglichen Leute da, auch Colin Fernandez. Und alle haben so abgedanced und Sarah Kuttner war die Einzige, die so irgendwie da in der Ecke saß und so. Ja, so. Und die konnte, hat es auch nicht geschafft, aufzustehen.
Die ist aber so ein bisschen anti.
Ja, also sehr anti.
Sie
sehr
hat
anti.
So eine Haltung, das ist generell so ein bisschen trotzig und so.
Und dann haben sie auch, also die ganzen Clips haben sie echt krasse Clips, hast du Scooter gebracht, ja, mit Maria, ne?
Mhm. Also, ich gar nicht. Oh Gott, peinlich.
Der
heißt Maria?
Ich glaube, der ist Maria, ja.
Nee.
Also, doch.
Echt?
Doch, ich glaube,
ich habe dazu mal Cheerleader-Tanz gemacht, ne? Da haben wir unsere Ärsche in dem Takt so
echt?
So. Und uns dann alle umgedreht.
Ja,
das ist auch eine andere Geschichte.
Damals hat man das noch so gemacht, ne? Man hat noch, glaube ich...
Wir waren jung.
Ja, man hat noch nicht über so viele Sachen auch nachgedacht. So, ne? Ob man das
na doch,
heute...
wir haben schon viel drüber nachgedacht, aber wenn du so in so einem Team bist und dann heißt es, wir machen jetzt diesen Tanz zu der Musik, dann kannst du ja nicht sagen, nee, geh mit.
Mein Arsch wackelt da nicht mit, hast du dann sagen
können. Stell dir mal vor, dann hätte das R gefehlt von dem Rugby zum Beispiel.
Okay.
Wir haben ja die Buchstaben von der Mannschaft hinten auf dem Arsch gehabt und so. Aber gut.
Erzähl doch noch mehr davon.
Nee, du bist ja hier wichtig. Gut. Kleine Side-Story. Wir waren eigentlich beim Gitarre.
Gitarre,
du hast deine Gitarre und ich wollte dich unbedingt fragen, ob du das autodidaktisch gelernt hast oder kam das durch Unterricht?
Ich wünschte, ich hätte es durch Unterricht gelernt.
Ja.
Wirklich. Einfach, um die Basics besser drauf zu haben.
Ah, ja,
also das fängt beim Musikverständnis an und hört aber auch, oder geht weiter bis natürlich ein Haufen Theorie, also Noten und so weiter. Ich bin Gitarrist, der keine Noten lesen kann zum Beispiel. Mhm. Ja, hab mir das also selber beigebracht. Meine Schwester hat mich damals auch mit ein paar Folksongs inspiriert, die sie dann immer zu Hause auf ihrer Gitarre trällert hat. Aber eben diesen Unterricht zu nehmen, wäre natürlich nochmal eine Möglichkeit gewesen, um sich mehr noch tiefer da reinzufuchsen. Mhm. Wobei ich sagen muss, jetzt vermisse ich es nicht mehr. Also ich habe mir dann irgendwann dann doch genug beigebracht, denke ich. Ja, aber es war in der Tat selbst beigebracht, autodidaktisch.
Okay, und wie dann? Also hast du dir Sachen angehört und nachgespielt?
Blut, Schweiß und Tränen.
Ah.
Also es fing natürlich so mit so einem klassischen Nirvana-Songs an. Mhm. Ja, irgendwie, oder ich weiß nicht, wie oft ich von Metallica Nothing Else Matters probiert habe, zu Hause zu spielen. Und es klang immer scheiße.
Wie wir alle, glaube ich.
Ja, wirklich.
Und
dann den.
Ich habe es auch irgendwann aufgegeben, und tatsächlich.
Und dann, wenn du das Original beim Kopf hast, so, ne, dann denkst du auch so, Mann, jetzt kommt dieses Solo-Moment, das kriege ich, glaube ich, nicht so gut hin. Genau, also wirklich mit diesen ganz klassischen Cover-Songs. Und das so selber Songs schreiben, habe ich sehr spät erst entwickelt für mich. Also da brauchte ich in der Tat eine Band für. Was ich auch jedem empfehlen kann, also auch an jungen Musikern, die jetzt hier zuhören, Musikerinnen, sucht euch schnell eine Band. Es entwickelt euch extrem weiter beim Songwriting, bei der Bühne, auf der Bühnenpräsenz und einfach mit Leuten gemeinsam Musik zu machen, war für mich zumindest ein extremer, war ein guter Punkt, einfach um mich mehr zu entwickeln. Mhm. So, und das habe ich dann auch gemacht. Ja, also meine erste Band war dann quasi mit, ja, na, die war relativ, also klar, es war natürlich diese Schulband, ne, aber für die überspringe ich jetzt mal die Zeit. Ich rede jetzt mal von Musik, die dann wirklich Musik war auch.
Okay.
Wir haben dann also angefangen, ich habe dann in so einer Grunge-Band gespielt.
Schön.
Da war ich Anfang 20 mit einem sehr interessanten Sänger. Also so ein bisschen, ja, auch so ein bisschen Kurt Cobain, ja, auch so Linkshänder-Gitarrist und ein bisschen zugedruckt immer. Mhm. Ja, und wir haben dann auch so ein paar Konzerte gehabt. Und auf diesen Konzerten gab es dann das öfter mal, dass dann mitten im Konzert abgebrochen wurde, weil dann irgendwelche Gitarren, also seine Gitarre irgendwo hin und her flog über die Bühne. Nein. Und er von der Bühne runtergegangen ist und mich alle am Arsch gesagt hat und dann war mitten vorbei. Und das Problem ist halt, wir waren nicht Nirvana.
Ja. Ne? Ja, vielleicht hat er seinen Film gefahren.
Genau,
oder?
Genau, wir waren nicht Nirvana, wir haben da also vor 20 Leuten gespielt und die haben sich gewundert, was wollen die uns jetzt damit sagen. Ja. Und wir konnten auch nicht weiterspielen dann. Mhm. Ja, also es war dann so, sorry, ist jetzt vorbei. Und es hat auch nicht nur einmal gemacht und es war trotzdem eine sehr spannende Zeit einfach. Mhm. Also du stehst auf der Bühne und hast mit so einem Chaoten da zu tun und irgendwie trotzdem triffst du dich danach wieder im Proberaum und machst wieder Musik zusammen.
Okay,
hast du dann auch, trotzdem... Ja, hättest du auch sagen können, ja, mit dir würde ich nicht mehr Musik machen oder so. Aber damals war das so, du hast es dann trotzdem gemacht einfach. Und fandest es irgendwie auch cool, irgendwie so mit so ein bisschen mit so einem fertigen Typen einer Band zu sein. Ja, und dann haben wir doch ein paar Jahre Musik gemacht zusammen. Mhm. Genau, es war so die erste Band, so mit Anfang 20.
Wie hieß die? Darf ich das fragen?
Ja, darfst du fragen. Ja. Die hieß ganz am Anfang Like Pulling Teeth.
Okay.
Also wie Zähne ziehen. So,
ja, genau.
Ne? Ja, genau, ja. Ja. Hat sich dann umbenannt mit einem neuen Sänger mit dem tollen Namen Half Past Here.
Ah, Mensch,
ja,
kreativ.
Richtig so. Und das war quasi dann, ja, diese ganze Zeit ging vielleicht 3-4 Jahre so mit dieser Band. Und dann war es aber irgendwann gut. Hm. Dann wurde ich auf eine Band aufmerksam, von der ich schon lange Fan war. Aha. Also Groupie, erste Reihe, immer schön.
Ui.
Bei allen Konzerten dabei. Und das war eben Nautilus. Hm. Wo auch der ehemalige Sänger Fabian sehr, sehr guter Freund ist von mir. Und wo wir einfach irgendwann meinten, hey, wie wär's denn, wenn ich bei euch mal als Gitarrist einsteige? Weil er hat vorher Gitarre gespielt und gesungen.
Hm. Ja, daran kann
und
ich mich sogar erinnern.
Genau, und
ja,
wer Fabian so kennt, merkt auch, dass er einfach jemand ist, der auch den Freiraum für dich braucht. Also wenn er ist stärker, wenn er eben nur das Mikrofon hat und kann performen und kann sich wirklich entfalten. Und das hat super gepasst. Wir waren dann also zu fünft in der Band. Mhm. Ich war der Neue, der Gitarrist. Und habe erstmal angefangen, natürlich diese Songs mehr aufzudrücken und irgendwie die Songs möglichst so zu spielen, wie es auch die Band gespielt hat. Weil Nautilus hat schon immer einen relativ fertigen Sound gehabt. Mhm. Auch mit Samples, wir haben damals schon gearbeitet und zwei Gitarren, ein fettes Brett gefahren und das wollte ich einfach unterstützen dann mit meinem Sound. Also ich habe dann eine Weile gebraucht, ich mich selbst am Sound entwickelt habe und auch mich emanzipiert habe halt auch vom Nachspielen der vorhandenen Songs. Und genau.
Dann hast du selber auch geschrieben, ne?
Geschrieben, ja. Genau, richtig. Wobei für Nautilus nicht so viel. Also wir haben dann eigentlich schon gemeinsam Sachen gemacht, aber als ich so dieses selber Schreiben für mich entdeckt habe, war das so schon zum Ende der Nautilus-Zeiten. Mhm. Und ich habe dann meine Ideen lieber schon ins neue Projekt gesteckt, was ich dann hatte.
Mhm. Ja. Also Colliding Giants.
Genau.
Das lief parallel also?
Das lief, das war wirklich ein ganz neues Projekt. Das lief also nicht parallel, es hat wirklich, glaube ich, ein Jahr gedauert, ehe ich dann die Band wirklich gegründet hatte. Und wir hießen damals auch noch anders, wir hießen damals Run Chaser Run. Das war unser Bandname damals. Also Bandnamen kann man ja auch wirklich dermaßen in die Tonne greifen, merke ich gerade. Ne?
Du, wir können jetzt so viele prominente Beispiele aufzählen, wo du so denkst, wenn du die übersetzt.
Genau. Also alles auf jeden gut. Fall Run Chaser Run, hießen wir dann. Und da war ich dann der Songwriter auf einmal, ne? Der Bandleader. So, und dann hast du auch die Aufgabe irgendwo gehabt, Songs zu schreiben.
Ja.
So, und
wie fühlt sich das an?
Das ist eine große Verantwortung. Also du kommst ja mit, also erstmal sitzt du zu Hause oder weiß ich wo, im Café oder keine Ahnung, auf der Straße, in der Bahn und du schreibst diesen Song und du denkst an diesen Song und dann baust du ihn aus zu Hause. Mittlerweile gibt es ja auch genug Programme, wo man das ganz gut vorbereiten kann schon, mitnehmen kann in die Probe und du hast schon ein ziemlich gutes Ergebnis. Mhm. Und das Spannendste ist ja dann eigentlich die Leute davon zu überzeugen, ne? Also die Band.
Mhm.
Alles Musiker so, alles Leute, die irgendwie auch viel Musik hören, viel Musik machen und die sich erstmal angucken und denken so, das ist also deine Idee, ja, so, okay, ja. Und dann
natürlich im besten Fall zündet sofort, ja, und die kommen sofort mit rein und wir spielen mit und du jamst es durch und du merkst, der Song funktioniert vollkommen. Ja. Oder aber es klappt gar nicht und die gucken dich an wie ein Auto und sagen, was hast du denn da für einen Quatsch dir ausgedacht? Gibt es also beides. genau, aber zum Glück passiert es öfter, dass wir doch übereinkommen und dann diese Idee einfach gemeinsam noch ausarbeiten, jeder noch seinen Teil dazu beiträgt und dann entsteht in der Regel echt was ganz Gutes daraus und dann ja, dann hast du natürlich auch dieses Gefühl von, hey, du hast da was Cooles geschaffen. So.
Ja.
Ja.
Wie gehst du so ran an so einen Song? Also, gibt es Situationen, die dich dann inspirieren oder hast du einfach irgendwann eine Melodie im Kopf und die muss jetzt da irgendwie umgesetzt werden? Wie gehst du da vor?
Also ich jam für mich zu Hause ganz viel alleine. Spiel zig Ideen, so einfach, was mir gerade so in den Sinn kommt und hab dann das Talent, den richtigen Moment den Rec-Knopf zu drücken. Also okay, ich merke dann einfach irgendwie, okay, das funktioniert jetzt und das nehmen wir jetzt mal auf.
Ja.
Von den ganzen Schmuh, den du vorher gespielt hast, ist etwas dabei, was irgendwie ganz cool klingt. Mhm. Und genau, und dann probiere ich einfach Sachen hinzuzufügen. Ich probiere oftmals schon mehrere Gitarrenlinien zu schreiben. Also es läuft alles mit der Gitarre. Also ich komponiere an der Gitarre.
Ja.
Und dann entsteht da einfach so ein Gitarrenmix und der inspiriert mich dann oftmals auch dazu, den Bass einzuspielen und so und irgendwie ein bisschen mehr noch einzugeben, Schlagzeug einzuprogrammieren. Wie gesagt, das kann man ja mittlerweile alles ganz gut machen.
Mhm.
Genau, also das ist so die Herangehensweise eigentlich. Also es entsteht auf der Gitarre, es entsteht in Momenten, die einfach so da sind. Ich kann es gar nicht genau beschreiben. Also es ist nicht so, dass ich dann da sitze und auf die Idee warte oder so, sondern einfach, ich spiele irgendwas und merke, das klingt gut, das gefällt mir.
Mhm.
Aber ich brauche in der Tat dieses Instrument dafür. Also ich bin, glaube ich, kein Songwriter, der irgendwo im Park sitzt oder so ein Liedchen pfeift und dann merkt, das ist ganz cool oder irgendwie. Also ich brauche irgendwie was in der Hand dafür, um das zu schreiben, um das zu machen.
Mhm.
Und das ist die Gitarre in der Regel. Ja.
Du hast eben gesagt, du programmierst danach auch die Sachen noch mit ein. So, ne?
Genau.
Gibt es da noch einen anderen Weg? Weil wenn du sagst, du gehst dann in den Raum und alle jammen dann so rum, dann geht das ja vielleicht auch kaputt, wenn du zum Beispiel was voll vorprogrammiert
Vollkommen hast. Vollkommen richtig, ne? Genau. Das ist auch das Problem. Das ist ein schmaler Grat. Mhm. Also ich programmiere gerne schon Schlagzeug mit ein.
Mhm.
Wir nehmen aber dann diese Schlagzeug-Idee meistens aus dem, weil ich dann meinen Leuten vorspiele, im Prinzip raus. Also gerade bei meinem Drummer, der will seine eigenen Ideen da einbringen. Ja. Und wenn ich ihm dann schon so irgendwie so einen Rhythmus und alles vorgebe und ein Schlagzeugfeeling, das ist dann eher hinderlich an dem Ganzen. Aber wir sind halt auch nur ein Gitarrist in der Band, das bin ich. So. Das heißt, ich probiere schon ein, zwei Gitarrenspuren mit einzuspielen, um auch zumindest die Melodiegitarre auch für den Sänger schon ein bisschen vorzubereiten, damit er eine Vorstellung hat, in welche Richtung es gehen könnte.
Ja.
Aber in der Tat muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel vorgibt. Ne? Und irgendwie beim Bass auch. Also Thilo, unser Bassist, ein sehr kreativer Basser, der alles andere als Grundtöne spielt. Also der wirklich gerne sich entfaltet am Bass auch. Und den Bass auch nicht nur als Grundtonelement innerhalb der Band sieht, sondern auch als eigenständiges, cooles Instrument, was ein Bass definitiv ist. Und da probiere ich auch, ihm möglichst wenig vorzugeben. Aber ein paar Sachen muss ich halt vorgeben, sonst kommt die Idee des Songs vielleicht auch nicht rüber. Ne?
Ja.
Also das ist ein schmaler Grat, ja.
Immer.
Das stimmt.
Und was inspiriert dich eigentlich so? Also ich will jetzt darauf hinaus, du hast ja so einen gewissen Style. Ich finde, du hast so ein, irgendwie hört man, also ich höre raus, dass du das bist. Du hast so irgendwie schon so eine Charakteristik entwickelt, die ich auch aus Nautilus-Zeiten noch kenne und die jetzt in Colliding Giants auch zu hören ist, finde ich.
Ja.
Genau, hat es irgendwann so Klick gemacht, so ja, das ist jetzt mein Style, oder hat sich das einfach so fließend ergeben, so beim Schreiben?
Also, ich glaube, ein bisschen der Style, den ich fahre, ist durchaus geprägt von, also erstmal von verschiedensten Alternative Rockband Größen dieser Welt.
Mhm.
Ja, also ich bin ein sehr großer Fan von Incubus, zum Beispiel von Deftones. Die haben mich natürlich geprägt, musikalisch. Incubus ist gerade ein wunderbarer Gitarrist, Mike Einziger, einer der Helden so meiner Jugend und jetzt immer noch, einfach als Songwriter, als Komponist, als Gitarrist. In der Tat gibt es aber auch einfach Elemente aus meinem Umfeld, auch Bands aus meinem Umfeld, die mich inspirieren. Und das müssen keine großen Nummern sein, diese Bands. Das sind Bands, die einfach gute Musik machen und trotzdem in der Nachbarschaft wohnen. Ja? Irgendwie so coole Leute einfach. Und auch da lasse ich mich inspirieren von. Mein Sound ist halt geprägt durch Effektgitarren. Ne?
Ja.
Also das Delay ist so meine Freundin. Ja? Also Und damit mache ich extrem viel. Da könnte man jetzt mal so ein bisschen die Edge von U2 zitieren. Der hat mal gesagt, der ja auch sehr viel mit Delays und Echos und so weiter macht. Wenn du so alleine auf der Bühne stehst als Gitarrist und mit Delay spielst, dann fühlt sich so an, als oder hört sich so an, als würdest du wirklich mit mehreren Instrumenten spielen. Und diese Fülle, diese Klangfülle und dieses Feedback, so was du bekommst von den Delays zum Beispiel, die reizt mich einfach extrem. Mhm. Mhm. Und die bringen dich in so einen Orbit, wo du sagst, wow, du kannst gerade richtig viel Sound aus diesem Instrument holen, irgendwie durch diese Effekte.
Ja.
Wenn ich dann clean spiele oder sowas, dann vermisse ich diesen Sound extrem. Also diese Fülle.
Mhm.
Ja, und das ist es, glaube ich. Ich glaube so, dass man, dass ich damit probiere, einfach in meiner Band eben als einziger Gitarrist auch vielleicht ein paar andere Instrumente noch zu imitieren dadurch. Ja. Und ein bisschen mehr Fülle noch in diese Band reinzubringen.
Wie bist du denn zu diesem ganzen Effektkram gekommen?
In der Tat durch Nautilus. Also Nautilus hat auch schon immer mit Effekten gearbeitet, insbesondere mit Delay und mit Chorus. Und das hat mir gefallen. Und ich habe es weiter ausgebaut, als ich angefangen habe, extrem viele Post-Rock-Bands mir anzuhören. Also Post-Rock ist halt, für die, die es nicht kennen, halt ein Genre, was meistens instrumental funktioniert. Also bei einer bekannten Größe ist wahrscheinlich Mogwai, den man kennt, oder This Will Destroy You oder If These Trees Could Talk, also alles einfach so Bands, die mit wenig Leuten auf der Bühne einen fetten Sound fahren.
Ja.
Und das hat mich auch inspiriert.
Mhm.
Und die machen auch extrem viel mit Delay und mit so Klangwelten und experimentellen Sounds, die ich so nicht gehört habe woanders bisher.
Ja.
Und da dachte ich so, cool, das will ich auch machen. Ja. Was machen die? Was haben die für Zeug? Dann gucke ich mir natürlich an, was, wenn ich auf Konzerten bin von solchen Bands, gehe ich in die erste Reihe, schaue mir auf diese Effektboard-Landschaft von denen an und denke mir so, wow. Wobei ich das eher komprimiere bei mir. Also ich bin jetzt nicht so der Tretminen-Mensch, der irgendwie so einen riesigen Wald an Tretminen vor sich hat, wo ich dann betätigen kann, sondern ich programmiere das alles ein in ein Effektgerät. Das ist das G Major. Das habe ich im Rack verbaut bei mir.
Mhm.
Und da kannst du ziemlich genau auch die gleichen Einstellungen machen. So, also für mich reicht es so. Man kann natürlich noch sicherlich mit so einzelnen kleinen Effekten noch ein bisschen ins Detail gehen, aber ist mir auch viel zu viel Geraffel. Also ich bin froh, wenn ich meinen Verstärker, meine Box, dieses G-Major und so und meine Gitarren irgendwie auf die Bühne kriege und das alles verkabelt habe und es läuft so.
Mhm.
Und ich muss nicht noch mehr Zeug mit mir rumschleppen. Ja,
vor allem viel mehr Fehlerquellen. Dann hast du
absolut.
Ja auch dann.
Absolut.
Und so hast du alles im Überblick. Ne?
Genau.
Kannst dich auch auf die Show konzentrieren.
Genau. Und das ist auch ein bisschen störend übrigens an den Contest, nochmal zurückzukommen darauf. Also wenn du eben so viel Zeug hast, dass du alles aufbauen musst in einer gewissen Zeit, dann muss eben auch alles laufen.
Stimmt, ja.
So.
Ja.
Und wir haben immer keine Leute, die das aufbauen für uns oder sowas. Nee. Ne? Und das muss also funktionieren. Du solltest also als Gitarrist auch immer deine Technik im Griff haben.
Mhm.
Und du musst den richtigen Moment finden, nicht zu viel Technik aufzubauen.
Okay.
Also ich kenne auch Gitarristen, die haben einen Verstärker, die haben einen Fußschalter für Verzerrung und für Clean.
Ja.
Und die brauchen nicht mehr.
Ne?
Und spielen super Sound.
Mhm.
Also auch das ist ein Weg natürlich. Ne?
Ja.
Der mir aber nicht reichen würde.
Okay. es ist jetzt so das eine, okay, du hast jetzt geguckt auf Konzerten, was haben die da so zu liegen? Aber trotzdem, also ich stelle mir das jetzt so vor, zu wissen, was da liegt, ist das eine. Aber hast du jemanden gehabt, der dich so ein bisschen mentormäßig da auch rangeführt hat? Oder hast du wirklich gesagt, ich gehe jetzt in den Laden und guck mal oder gehe ins Internet und recherchiere, was benutzt der und der Musiker?
Ja.
So?
Also ich habe in der Tat einen Freund von mir, mit dem ich auch gemeinsam in einer Band gespielt habe, der im Prinzip seines Zeichens ein super Gitarrist ist. Der hat mir im Prinzip so ein paar Technik-Tools gezeigt, die er auch benutzt. Ne?
Ja.
Und mit dem treffe ich mich auch heute noch. Und wenn es um die Probleme geht mit der Gitarre oder so, mit dem ganzen Verstärkerkram und den Effekten, dann machen wir das gemeinsam.
Mhm.
Man könnte jetzt sagen, ist der Gitar-Tech. Ja? Er ist mehr als ein Gitar-Tech, er ist ein guter Freund, aber er hat eben verdammt viel Ahnung.
Schön,
mehr Ahnung als ich. Und wir treffen uns, besprechen das, was wir wollen, was ich will für einen Sound, was brauche ich im Prinzip, um diesen Sound für diese Songs irgendwie zu ermöglichen. Und dann finden wir meistens gemeinsam eine gute Lösung.
Okay.
Er hat mich rangeführt an diese ganzen Sachen auch, ja.
Und er sagt ja auch, wenn du diesen Sound haben willst, dann brauchst du dieses Gerät und so weiter und so fort.
Genau, richtig.
Und so baut sich das auf. Okay,
richtig.
Gut. Ja. Ansonsten denke ich, ist der Weg nämlich viel zu lang, wenn du irgendwie alles erstmal durchprobieren müsstest oder
absolut.
So. Oder? Also,
absolut. Also kannst du natürlich machen. Es gibt ja Leute, die setzen sich hin und bestellen sich zig Geräte und schicken die wieder zurück, wenn sie nicht gefallen und so. Aber ich habe eine ziemlich klare Vorstellung von meinem Sound. Ich weiß sehr genau, was ich möchte. Mhm. Auch was mein Verstärker so bringen soll. Also auch da, ich spiele einen Framus-Amp. Den habe ich mir auch schon zu Nautilus-Zeiten gekauft damals. Und den haben wir auch nochmal, also den Amp haben wir auch nochmal zu einem Techniker gebracht, um nochmal so ein paar Sachen zu verfeinern. Mhm. Das ist quasi eine modifizierte Variante von einem, von einem schon sehr guten Amp, weil ich genau wusste, wie es klingen soll.
Ja.
Und ich habe diesen Sound dann jetzt vor ein paar Jahren einfach für mich definiert und deswegen schleppe ich mein Zeug auch immer mit. Also ich will einfach genauso klingen. Für mich wäre es eine ziemlich große Hürde, wenn ich ein Konzert spielen müsste über einen fremden Verstärker. Weil ich genau wüsste, es klingt nicht so wie mein Verstärker.
Ja, klar.
Und da würde ich wahrscheinlich auch sagen, nee, ich bringe mein Zeug lieber mit. Mhm. Und dann fahre ich meinetwegen auch durch die ganze Stadt mit dem Kram irgendwie. Aber ich weiß, hey, an dem Abend klinge ich so, wie ich auch im Proberaum klinge.
Und schleppst das auch über den Weihnachtsmarkt.
Genau, richtig. Schleppst auch mal über den Weihnachtsmarkt, um dann da irgendwie zur Location zu kommen. Mann, das mache ich dann auch gerne. Ja. Das ist schon okay.
Ja, wenn du weißt, wofür, ne?
Richtig.
So ist das ja richtig. Ganz häufig im Leben.
Ist ja wie eine Visitenkarte. Also irgendwie du willst deinen Sound fahren. So, das ist...
Wie ich ja eben auch gesagt habe, du hast so einen Charakter jetzt gerade schon entwickelt im Sound, wenn der dann fehlen würde.
Genau.
Ne? Also eingefleischte Fans, die würden das ja hören.
Genau,
das ist
richtig.
Scheiße.
Richtig.
Dann.
Und ich würde es vor allem hören.
Naja, klar, dann fühlst du dich nicht so wohl.
Richtig.
Gute Überleitung, richtig. Oder?
Wenn die Gitarristen sich nicht so wohl fühlen, oh mein Gott, ja, sind ja eh schon so eine Heulsuse, da musst du ja aufpassen. So.
Würdest, also, warte mal, wie spanne ich jetzt den Bogen? Ich überlege gerade.
Was willst du denn machen?
Naja, zur Präsenz jetzt, ne? Also, wie lange hast du gebraucht, um so auf der Bühne zu agieren wie jetzt? Also ich spiele nachher auch ein bisschen was ein, dass sich die Leute angucken können, so wie ihr auf der Bühne seid. Und wie hat sich das entwickelt? Oder hast du von Anfang an, sag ich mal, so deine Performance sozusagen gehabt und so fährst du halt?
Also meine Performance auf der Bühne am Anfang war grauenvoll. Mhm. Also wirklich grauenvoll. Also ich stand wie angewurzelt auf dem Fleck, habe nach unten geguckt, habe geschaut, dass ich meine Gitarrenakkorde sauber greife und war unglaublich aufgeregt und unglaublich nervös. Und wenn du jetzt davon ein Video angucken würdest, das wäre auch geil, wenn du es mal einspielen würdest. Ich glaube, ich habe noch eins irgendwo, aber das ist auch schon zu neu. Also die ganz alten, die waren wirklich... Aber gut, man war halt auch jung und vielleicht...
Was heißt jetzt alt?
Also alt ist wirklich jetzt Anfang, die erste Band, so sage ich mal, Anfang 20.
Okay, also nicht da mit 15 in der Schule.
Nein, das blende ich wirklich mal aus. Das war Rookie-Zeit. Ne? Das war, ich meine wirklich so diese Zeit, wo man schon Konzerte hatte und auch mal Leute ein paar Euro, 3,50 € für ein Konzert bezahlt haben, ne? Und auch ein bisschen was erwartet haben dafür.
Das sind 7 €.
Genau.
Nee, Quatsch.
7 Mark oder was?
Nee, andersrum. 7 Mark, würde ich sagen.
Genau. Machst du die alte Rechnung noch auf, ja? Ist ja interessant, Mo. Okay.
Ja, gut. Nee, also
cool. Ich rechne auch nur so. Nein. Genau. So, und das war wirklich furchtbar.
Ja.
Irgendwann, also wird man auch älter.
Nein.
Ja? Und dann, glaube ich, entwickelt man auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Und lässt vielleicht auch mal ein paar Sachen einfach so gerade sein. Auch so. Also lässt dann so ein bisschen so, hey, ich mache jetzt einfach mein Ding. Und dann ist man wieder authentischer auf der Bühne und wirkt nicht mehr so verkrampft und bewegt sich auch mal ein bisschen mehr. Und ich glaube, wenn man auch die Musik macht, die man unbedingt machen will, also der Punkt, als ich dann wirklich zu einer Band kam, wo ich mich selbst entfalten konnte, wo ich meine eigenen Songs gespielt habe, wo ich wirklich wusste, jeder Ton, den ich da spiele, der hat sich irgendwann mal, habe ich irgendwann mal ausgedacht, selber auch. Das bringt extrem viel Selbstvertrauen und das willst du dann zeigen auch. Hey, jeder Ton ist für euch. So, jeder Ton, den habe ich mir jetzt ausgedacht, den möchte ich euch jetzt hier näher bringen und den möchte ich euch wirklich voll in your face bringen und nicht nur so dezent im Hintergrund. Ja, gibt ja auch so Understatement-Gitarristen und so. Ist ja auch okay. Alles cool. Bin ich nicht. Ja, ich gehe gerne auf der Bühne ab und probiere irgendwie rumzuzappeln und brauche das auch. Genau, aber es ist eben der Weg dahin, weil hat durchaus eine Weile gedauert. Wobei ich auch immer wieder sagen muss, ich kenne jetzt auch wirklich viele junge Bands und jung meine ich jetzt 18, 19-Jährige. Jetzt beim Contest waren auch viele junge Bands dabei, also gerade so Abitur oder sowas. Wow, und die extrem cool auf der Bühne schon sind.
Ja.
Extrem fit am Instrument sind und einfach kleine Rockstars sind. Ja. Und wenn ich die vergleiche mit dem Christoph von damals, der dann da irgendwie mit seinem Basecap nach hinten hin dreht, à la Fred Durst irgendwie, ja, und nice, im Strickpulli da irgendwie auf der Bühne stand und seine drei Akkorde gegriffen hat, ja, ist dann schon ein Unterschied. Ja? Mhm. Also Respekt, das habe ich auch diesen Jungs dann gesagt, die da auf der Bühne waren, ja, die dann, wo ich meine, Leute, ihr seid so jung, ihr seid schon so cool drauf.
Ja.
Ihr müsst dann eigentlich gewinnen hier. Also bei dem Contest. Und ihr gewinnt nicht, weil ihr nicht genug Leute da habt oder weil ihr so spät spielt oder warum auch immer. Aber eigentlich seid ihr eine der besten Bands am Abend. Und also da passiert viel, finde ich. Und vielleicht,
bei den jungen Leuten, meinst du?
Ja.
Gerade.
Vielleicht liegt es aber auch daran, dass sich jetzt die jungen Leute einfach irgendwie schon mit solchen Themen auch mehr auseinandersetzen. Also Performance und Bühnenpräsenz und sich auch viel mehr abgucken können. Also ich meine, als wir damals uns... Das klingt echt alt, ja. Als wir damals unsere VHS-Kassetten aufgenommen haben, ja, mit irgendwelchen, YouTube gab es gar nicht, mit irgendwelchen MTV-Clips, ne? Da konnten wir uns vielleicht ein bisschen inspirieren lassen, wie andere Bands so abgehen, ja, auf der Bühne und so. Aber heute, ja, man guckst du irgendwie durch YouTube, durch Instagram und Co. und siehst halt sofort, was andere Leute auf der Bühne machen und große Bands auf der Bühne machen. Und vielleicht kann man sich auch besser inspirieren lassen dadurch und mehr abgucken sich, ne? Ja, aber ich habe eine Weile gebraucht, habe dann meinen Weg gefunden. Muss aber auch sagen, es gibt Konzerte, wo es mir leichter fällt, einfach Bühnenpräsenz zu zeigen. Wie jetzt so ein großes Konzert, wo dann 150 Leute da stehen und einfach irgendwie für einen da sind. Oder es gibt Konzerte eben, wo du vor wenigen Leuten spielst. Und da fällt es mir natürlich, da fällt es mir irgendwie viel schwieriger, diesen Zugang zur Crowd zu finden und auch mich selber irgendwie wohlzufühlen auf der Bühne, muss ich auch sagen. Also,
das ist interessant, ja.
Ja, das ist ja in jedem Lehrbuch steht wahrscheinlich, hey, egal, vor wie vielen Leuten du stehst, gib immer alles, du willst jeden erreichen, auch dich da hinten noch kommen, alle kommen nach vorne und so. Aber es ist nicht so einfach. Wenn du merkst, dass da fünf Hanseln stehen im Publikum, die jetzt nicht unbedingt wegen dir da sind, ja, sondern weil die Drinks so gut sind in dem Laden oder so, keine Ahnung, dann ist es schon schwieriger, muss ich ganz einfach sagen. Und das ist auch noch ein Punkt. Und der dritte Punkt ist auf jeden Fall auch, was passiert mit der Band auf der Bühne generell. Also wenn ich merke, dass die gesamte Band voll da ist und sich wirklich bemüht und selbst der Schlagzeuger...
Das ist eine 3, ne? Hat sich bemüht.
Genau, richtig. Hat sich bemüht, ja. Hat sich bemüht, immer gut zu spielen.
Genau.
Ne? genau. Aber wenn selbst der Schlagzeuger bei jedem Song einfach mitgeht und wirklich laut ruft und so und wo du denkst, was ist mit dir los jetzt irgendwie? Du bist doch sonst nicht so ein Tier, ja? Dann macht es ja mega Spaß.
Eben.
Und dann zündet es auch bei allen.
Ja.
Auf der Bühne und vielleicht auch vom Publikum.
Aber, okay, gut, jetzt hast du ganz viele Faktoren genannt. So, ne? Einmal jetzt Publikum, aber ich finde, selbst wenn es 5 sind, aber wenn die eine gewisse Energie haben, die sie euch wiederum geben, weil das ja so ein Wechselspiel ist.
Klar. Dann,
also ich glaube, die Zahl alleine ist es nicht, sondern die Qualität der Zahl vielleicht auch. Du kannst auch vor einer riesen Crowd stehen und die sind alle so anti und weiß ich wie, und dann kommt auch nichts rüber. Ne?
Das stimmt. Ich glaube aber, dass 5 Leute im Saal oder in einem Raum sich noch schwerer tun, Energie auszuschütten, als vielleicht, wenn sie zu 100 sind, weil dann muss man ja auch sagen, du bist selbst Sängerin, du kennst das, wenn du Leute so vor die Bühne holst, kommt man dich da ran und so, kaum sind die vorne dran.
Die 5 da,
ja. Aber kaum sind die vorne dran, passiert auch mehr bei denen.
Ja, ja, klar.
Dann fühlen sie sich angesprochen und merken, hey, sie sind Teil der ganzen Nummer hier. Also bewegen sich auch mehr und gehen mehr mit und so. Aber wenn es dann eben 5 Leute sind, die eh schon vielleicht ein bisschen schüchterner sind und so, und dann vielleicht nicht so Bock haben, dann sind sie vielleicht nicht so fähig, diese Energie so hoch zu übertragen. Aber ich gebe dir recht, es ist auf jeden Fall so für beide, für den Künstler, der auf der Bühne steht, als auch fürs Publikum, auf jeden Fall kann sich das gegenseitig so beflügeln.
Ja.
In der Kommunikation auch. Und ich frage mich manchmal aber auch, also wo es Thema Bühnenpräsenz geht, wie es eigentlich so Bands damals gemacht haben, die in den 70ern und 80ern und weiß ich wo irgendwie groß rausgekommen sind. Ich frage mich immer, ob ein Freddie Mercury zum Beispiel, ja, der jetzt, also durch einen Typ, der glaube ich niemals ein Coaching gebraucht hätte, der hat einfach eine unglaubliche Energie in sich gehabt und hat die auf die Bühne transportiert. So eine Leute gibt es ja auch. Es gibt ganz viele, die man coachen muss und so, absolut, definitiv. Es gibt aber auch Leute, die es einfach richtig drauf haben.
Genau. So. Da ist es drin irgendwie einfach, ne, wie man so schön sagt.
Genau.
Aber selbst ein Mick Jagger, der hat sich von Tina Turner Sachen abgeguckt.
Okay.
Er fand die nämlich ganz toll.
Okay.
Und hat gesagt, ey, ich muss mal gucken, so wie ich. Der hat erst ihre Bewegung nachgemacht und hat dann seine eigenen so.
Okay.
Also gefunden dann einfach, so wie er sich jetzt bewegt. Also ich finde, man sieht auch irgendwie so Parallelen. Wenn du ihn mal anguckst und Tina Turner, dieses Gezappel immer. Also Tina
die
Turner
Haare hat auch, ne?
Also, ja, vielleicht auch das, ja. Ne, aber da war, also. ich denke schon, man kann sich ganz viel abgucken halt auch bei anderen so. Was mich tatsächlich auch zu der Frage bringen würde, jetzt hast du Vorbilder, irgendwie, wo du sagst, die habe ich erstmal kopiert, also hast vorhin so ganz oft Kurt genannt, ja. Aber gab es nicht noch einen anderen so einen Style, sage ich jetzt mal einfach, wo du sagst so, ey, der, da habe ich vorm Spiegel gestanden oder habe mal versucht, das so nachzumachen?
Nein, in der Tat nicht. Also zumindest so performancemäßig auf der Bühne habe ich, glaube ich, nicht so groß kopiert. Ich war aber immer angetan von Leuten, die Spaß auf der Bühne haben und die einfach so das zeigen, was sie da tun.
Ja.
Und das, das kann genauso jemand sein, der in einer Popband spielt, in einer Rockband oder einfach irgendwie ein Teufelsgeiger ist, la David Garrett so, ja. Also du einfach ansiehst, die Leute, was die da tun, sei es auch gespielt vielleicht manchmal oder nicht, aber es wirkt extrem authentisch und die haben wirklich Bock drauf so. Also ich mag Leute, die einfach das, was sie machen, mit Leidenschaft machen und das schaffen, die Leute mitzunehmen auf so eine Reise dann, ja. Also man denkt ja immer so als Bühnenperformer oder als jemand, der in einer Band spielt, man macht jetzt echt geilen Scheiße, was man hier macht. Ne? Und die Leute müssen es eigentlich geil finden, weil man findet es selbst so cool und so. Und man ist so gerne im Proberaum und das heißt ja noch gar nichts. Ne?
Also du bist so ein Understatement-Typ.
Genau, richtig. Genau, aber wenn du jetzt so irgendwie so diese Bands, so diesen härteren Gangarten spielen und so, ne, dann, also Metal-Gitarristen oder sowas, die dann da breitbeinig in der ersten Reihe stehen und irgendwie ihre Solis da runterfeuern, die finden sich ja schon geil, das ist ja auch geil durchaus. Ich glaube, die kriegen dann einen ordentlichen Bash ins Face, so, wenn sie halt merken, es kommt gar nicht so gut an, was sie da tun. Also, das, worauf ich hinaus, das ist eigentlich toll, wenn es zündet und wenn du das machst, was du machst, mit Leidenschaft machst und die Leute da mitnehmen kannst, so, und danach die Leute Zugabe rufen oder irgendwie mehr von dir wollen noch und also mehr Musik von dir wollen und
ja. Okay, das ist jetzt vielleicht so noch der eine Faktor, den haben wir quasi abgefrühstückt, aber du hast vorhin nämlich so schön gesagt, wie das ist, wenn auf der Bühne auch noch ein bisschen was passiert, nämlich wenn alle anderen, die mit dir auf der Bühne stehen, auch irgendwie geil drauf sind und da auch eine Energie entsteht und man sich so gegenseitig ein bisschen pushen kann, hochspulen, wie auch immer.
Ja.
Ist das immer so oder eben nicht? Und wenn nicht, woran könnte es liegen? Oder was macht ihr auch hinter der Bühne, wenn ihr euch vorbereitet und so? Ne? Also
wir haben, wie wahrscheinlich viele Bands, ein Ritual. Das ist ein ganz klassisches Ding. Wir umarmen uns ganz freundschaftlich vorm Konzert, stellen einen kleinen Kreis auf und ich mache dann meistens eine kurze Ansage, wobei es nicht so eine Kampfansage ist, sondern eher so den Leuten, also meinen Bandmitgliedern und mir, eine coole Zeit in Aussicht stellt, die wir jetzt haben werden. Und das, was ich anfangs meinte auch, dieses, dass man sich glücklich schätzen kann, so Musik machen zu dürfen und vor Leuten zu spielen und so, dass das etwas Besonderes ist. Ja. Und das denen nochmal so zu sagen und denen auch zu sagen, hey, hör zu, gebt nochmal alles jetzt, so, jetzt wird's cool, jetzt, wird's irgendwie, jetzt habt ihr eine gute Zeit, sondern genießt es einfach. Und das ist so eine Sache, ich persönlich probiere vorm Konzert mich zurückzuziehen, also mich, wenn es jetzt um meine eigene Vorbereitung geht. Also man wird mich relativ selten irgendwie vorm Konzert im Publikum rumlaufen sehen mit einem Bier in der Hand und sagen, hey, wie geht's dir? Freue dich schon aufs Konzert, sondern ich brauche in der Tat diesen Moment, mich zurückzuziehen und mich stresst es ungemein, vorher mit Leuten zu quatschen, die nicht meine Band sind oder andere Bandmusiker sind oder sowas, sondern einfach aus der Tatsache, dass ich generell mit Freunden oder Leuten, die ich dann treffe, gerne rede und ich gebe denen dann nicht die notwendige Aufmerksamkeit. Also ich merke einfach, dass ich denen nicht richtig zuhöre und dass ich woanders bin und einen Tunnel habe und so und ist nämlich selber auch einfach stresst.
Ja.
Deswegen, im besten Fall komme ich auf die Bühne, wenn das Intro von uns erklingt, ich die Gitarre nehme und losspiele und gehe wieder von der Bühne runter. Und danach ist auch alles cool, danach kann ich mich auch ins Publikum schmeißen und sagen, hey Leute, toll, dass ihr da wart und so. Aber vorher ist es mir echt ein Graus. Ja? Und ich probiere das wirklich aufrechtzuerhalten. Und wenn es dann mal keinen Backstage gibt, ist natürlich schlecht. Ne?
Wollte ich nämlich gerade sagen, es kommt ja noch mal vor.
Kommt leider oft vor, gerade in kleineren Clubs gibt es kaum Backstage-Möglichkeiten. Und da schminke ich mich am meisten und ziehe mir eine Kapuze über und nein, gehe inkognito durchs Publikum.
Anonymous, genau. Maske aufgesetzt.
Ich mache einen auf Kellner, hallo, darf noch was sein.
Da muss ja wieder quatschen, ne? Das ist ja blöd.
Ja, ist auch doof. Ne?
Aber ich weiß, was du meinst.
Ne, kennst du, also das ist dieses einfach,
Ja, na, wenn, ich sag mal so, wenn die Leute dich kennen und wissen, dass du so tickst, dann kannst du ja also Verständnis auch irgendwie fast erwarten, dass sie dann dich auch in Ruhe lassen, oder?
Ja, sollte man, aber trotzdem schreiben mal auf den Leuten irgendwelche Nachrichten, wo bist du denn und so, komm doch mal raus und so.
Ja.
Ja. Aber nee, alles gut, also das wissen die meisten in der Tat. Und es macht ja auch noch mal was Besonderes, so einen Bühnenmoment aus. Also wenn du das, vielleicht habe ich mir das auch ein bisschen bei anderen Bands oder anderen Musikern abgeguckt, ne? Bei größeren. Ich meine, wann siehst du mal einen großen Artist irgendwie vorher rumrennen auf der Bühne oder geschweige denn im Publikum?
Mhm. Die Kleinen dürfen sich sowas dann nicht erlauben,
so nach dem Motto. Genau, und der kommt auf die Bühne, wenn halt er verdammt nochmal losspielen soll. Ja. Ne? Und dann hat er auch diesen besonderen Moment, wenn du das erste Mal diesen Künstler siehst, auf den du schon seit Monaten freust, weil es eine geile Band ist oder so, dann hat es einen ganz besonderen Bühnenmoment für ihn und auch für dich als Zuschauer. Mhm. Ach, krieg ich Gänsehaut, wenn ich daran denke.
Wow.
Macht schon Spaß.
Ja, schon, ne? Ja, ja, also sehe ich auch so, dass es dieses, erstens, du machst da was für andere irgendwie auch, es ist ein Geschenk, erstens, dass du Musik machen kannst und dass es auch Leute gibt, die das sehen wollen und so, und dann eben genau das, sich mal zu vergegenwärtigen und zu sagen, jetzt gehen wir da raus und wir haben einfach mal alle Spaß, wir nehmen jetzt alle mit und wir zeigen, was wir können.
Richtig.
Das macht enorm viel aus. Und ich, also ich für meine Begriffe würde jetzt sagen, das sehe ich dir an jetzt, also dass du es richtig liebst, so von wegen, ey, ich bin jetzt hier da einfach.
Mhm.
Und dann bist du da.
Genau.
So.
Ich bin noch wieder weg irgendwann, aber
irgendwie ist er da. Also so präsent halt, ne? Ja. Also schon krass. Also ich finde auch bei euch so faszinierend, dass ihr alle das auch ausstrahlt irgendwie. Mhm. Also so, sowohl Flo hinten am Schlagzeug, Tilo sowieso, der ist ja eh so eine kleine Rampensau.
Ja, schon vom, vom Theaterspiel wahrscheinlich.
Ja, genau. Mhm. Ach Mensch, das ist eine super Überleitung.
Was kommt denn jetzt?
Naja, weil ich finde, es ist ja so das eine, du machst, das Musik machen ist ja schon dein Hobby eigentlich, aber beeinflusst dich noch irgendwas anderes, damit du in die Präsenz kommst? Hast du noch irgendein anderes Hobby? Machst du Sport? Irgendwas, was dir hilft, sozusagen auch fit zu sein und auf der Bühne zu agieren? So?
Also ich glaube, ich würde behaupten, ich bin erstmal generell ein recht kommunikativer Typ. Also sei es in meinem Beruf, so sei es irgendwie mit Freunden. Und ich glaube, dass das hilft, wenn man jemand ist, der so generell sich mit Dingen auseinandersetzt und mit Menschen auseinandersetzt und so und keine Scheu hat vor Menschen auch, dass das natürlich hilft, auf einer Bühne zu stehen, wo nun mal vollkommen die Aufmerksamkeit auch vollkommen auf dich gelegt ist. So, ja. Ich glaube, davon kann ich etwas zehren, so, dass ich das gut kann.
Mhm.
Aber sonst, ich meine, aber auch da, es gibt halt Leute, die können das auch gar nicht, die sind absolut unkommunikativ und irgendwie machen ihr Ding so eigenbrödlerisch und so, was alles okay ist und sind trotzdem total krass auf der Bühne, ne? Und nutzen gerade dann Energie, können dann eine Energie freisetzen, die sie vorher gar nicht freisetzen können. Ne? Also auch so Schauspieler, ja, wo du manchmal mit Schauspielern sprichst, was manche vielleicht mal tun irgendwie, ich jetzt auch nicht jeden Tag, aber manchmal hat man ja die schöne Gelegenheit dazu, auch mit unbekannten Schauspielern zu sprechen und die extrem, so zurückgezogen sind eher, ne? Introvertiert, und so Abstand und so. Ja. Und dann siehst du die auf der Bühne, und denkst, was ist denn da los? Ja?
Mhm.
Auf einmal passiert da was, auf einmal ist der voll oder sie voll da und kann Leute begeistern für sich und für die Rolle. Und das finde ich extrem faszinierend.
Mhm.
Und vielleicht gucke ich mir da auch ein bisschen was ab. Also auch wenn du so Leute überraschen kannst.
Ja.
Also jemand, der die ganze Zeit irgendwie den Fokus auf sich lenkt und immer im Mittelpunkt ist und everybody's darling und so, den wirst du vielleicht nicht mehr so überraschend finden, wenn er auf der Bühne steht oder sie auf der Bühne steht und dann genau das Gleiche auch abzieht da. Dann sagst du, es ist halt so, es ist eher sie halt. Ne? Wenn es aber jemand ist, wo du es nicht erwartest.
Das wär,
also ich glaube, meine Band, ich glaube, die ist Darkest Hour, das war so eine so eine extreme Death-Metal-Band oder sowas, mal vor vielen Jahren.
Ja.
Und die haben mal im Knarr-Club gespielt, damals noch.
Oh,
schön war es, ne? Genau. Und der Typ, das war ein kleiner Laden auch, ne? Und die Bühne und so, alles so mini-klein. Und die Leute kommen, glaube ich, aus Amerika auch. Und der Typ, der Sänger, stand dann so da, irgendwie kurz vorm Auftritt, so vor der Bühne und hat irgendwie, so eine Brille aufgehabt, ganz brave Haare, so alles lieb, alles nett. Dann nimmt er sein Mikrofon auf einmal, geht auf die Bühne, die anderen Musiker und so waren auch schon alle am Start so, spielen so ihren Song. Auf einmal geht er so ab auf der Bühne, also schreit ins Mikrofon, grölt, macht da, was weiß ich, irgendwelche krassen Gesangsstyles da.
Mhm.
hat einfach extrem cool performt auf der Bühne. So. Und ich war richtig so, wow, hätte ich niemals erwartet. Und das ist geil, das ist cool, wenn so eine Typen einfach oder so eine Leute einfach das dann so schaffen, dich auch so zu überraschen.
Ja, ja.
Und da hat er mich auch sofort gehabt. Ne? Also das war sofort so, ey, wow, was bist du für ein cooler Typ. Mhm. Und sind wir mal ehrlich, also die Leute im Publikum, die wollen auch entertained werden. Ganz klar. Und ich rede jetzt nicht von Entertainment à la Robbie Williams oder sowas, genau, ja, sondern einfach, du gehst zum Konzert, zahlst dann ein paar Euronen da irgendwie für eine Band, okay, so, und willst, glaube ich, auch einfach ein bisschen mitgenommen werden auf so eine Reise.
Ja.
Und das sollte auch der Anspruch sein von Musikern auf der Bühne. In, so sehr ich verstehe, dass alle Musik machen wollen und irgendwie ihr Ding und Topsa ihnen gefällt und so, ja, ist alles cool und man soll auch nicht nur Musik für die Fans machen oder für die Leute, aber eben auch.
Auch, genau.
Auch. Ja. Und die Leute mitnehmen und auch verstehen, dass da auch Menschen vorne stehen, die auch hören können und sehen können und die irgendwie auf diese Reise zumindest mit einzuladen. Ja. Ja, müssen ja nicht mitreisen, aber zumindest ein Angebot machen.
Ja.
So, und das, das fehlt leider auch noch vielen Bands so, noch auch vielen jüngeren Bands vielleicht, außer halt ein paar Ausnahmen, wie ich vorhin meinte, aber das zu verstehen, dass das so eine gemeinsame Reise ist.
Ganz genau. Ne? Für diese anderthalb Stunden meinetwegen oder was, manchmal ja auch nur 20 Minuten.
Richtig.
Aber ja.
Und dass man also auch für diese gemeinsame Reise auch mal ein bisschen im Proberaum zum Beispiel investieren sollte. Also wenn du, also was wir oft machen bei uns im Proberaum, aber auch erst seit neuestem, ist, dass wir halt realistisches Szenario proben. Ja? Also wir stellen uns so hin, als würden wir auf der Bühne stehen, mal Licht ausmachen und so, mal irgendwie ein paar Lampen an, die dann ein bisschen Wackellicht machen und so. Und dann einfach mal so eine halbe Stunde lang unser Set da spielen und alles mal durchproben. Also sei es mal eine Ansage, die dann kommen muss, sei es mal die und die Bewegung.
Voll gut.
Einfach um das mal, das heißt nicht, dass man das immer so machen muss live, aber dass man das mal spürt und das schon mal ein bisschen trainiert.
Ja, ja, genau. Ja?
Das wirkt manchmal blöd, weil du irgendwie dann so denkst, ja, was mache ich jetzt hier? Jetzt bin ich hier im Proberaum und spiele hier eine Show oder was? Aber ja, ist schon, also das kann helfen zum Beispiel. Das kann ich jetzt auch so Leuten mitgeben. Ne? Ja. Also irgendwie, wer an sich arbeiten will, sollte das auch proben und üben. Und auch Sänger zum Beispiel, wenn Sänger oder Sängerinnen dann irgendwie denen das ein bisschen fehlt, mit dem Publikum zu arbeiten oder so, ja, dann tut so, als sei das Publikum da.
Ja. Ja,
sprecht mit den Leuten.
Ja. Ganz genau.
Auch wenn du dann mit einer Bierflasche sprichst oder sowas, ja, die da im Proberaum rumsteht.
Also Kuscheltiere hinnehmen.
Genau, richtig, so. Ja. Also irgendwas so, um ein wenig, das einfach zu trainieren.
Mhm.
Genau.
Ja. Cool.
Ja.
Das ist ein schöner Tipp auf jeden Fall.
Genau.
Ich glaube, das vergessen viele, wenn sie proben. Dann proben sie die Musik, aber nicht sich oder die Performance oder so. Ne?
Richtig. Das,
und dann stehen sie auf der Bühne und dann so...
Man kennt es ja, dieses typische, also wie probt man? Also ich meine, man probt ja irgendwie im Kreis so meistens, ja? Alle gucken den Schlagzeuger an oder sowieso und dann, okay, los geht's. Aber wer tritt denn so auf?
Richtig.
Also wüsste ich jetzt nicht wer, vielleicht irgendwie ein Capoeira-Fanclub oder sowas.
Ja, wobei, es gibt doch, warte mal.
Ein Kreissing oder
so. Haben die Fighters nicht, waren meine Geheimen, das irgendwo in so einer, diesem Middle-Stage-Dingens da, gab es da nicht ein Konzert, wo sie in der Mitte standen und dann haben die tatsächlich auch so gespielt?
Okay, aber so eine Middle-Stage ist ja nochmal eine andere Geschichte.
Ja, aber ich meine, dass sie ja auch im Kreis standen. Metallica?
Ja. YouTube habe ich auch mal gemacht. Also eigentlich diese Leute, die so mit großen Stadien arbeiten.
Wo aber dann gehört es zur Performance und zur Kunst in dem Moment. Ne? Das ist jetzt nicht so von wegen, wir haben das ja jetzt so, wir proben halt so und deswegen treten wir auch so auf, sondern es hat ja sehr dann Teil
also des 95% aller Konzepts. Bühnen wird wahrscheinlich so aufgebaut sein, dass man frontal bespielt und die Leute eben unten vor sich hat und du oben und dann, ja. Also mein Tipp wäre, das mal zu proben, einfach im Proberaum, auch wenn es erstmal sich komisch anfühlt und einfach mal so ein Set durchzuspielen.
Ja. Meine Ursprungsfrage war aber eigentlich dein Hobby. Also ich weiß ja, was du machst.
Man Modelleisenbahn bauen.
Genau, und Puzzeln,
und Briefmarken.
Ja, was man so macht. Ja, klar. So. Nee, aber so für dich als Ausgleich, Inspiration, wie auch immer, du bist ja sehr naturverbunden, um das mal an der Stelle sozusagen nicht. Aber bringt dir das tatsächlich auch was so für dein Musikmachen und so? Also ich will ja einfach auch erreichen, dass jetzt Leute sich inspiriert fühlen. Was kannst du alles noch so? Stimmt, da gibt es noch was am Horizont, weißt du? Magst du das erzählen?
Gerne, also ich will mal ein bisschen weiter aus und vielleicht dazu noch. Also hauptberuflich mache ich einen Job, der sehr viel im Büro zu tun hat und so und was wahrscheinlich viele Leute machen mittlerweile, so ein typischer Medienberuf. Und ich habe aber gemerkt, dass ich extrem aufgehe, wenn ich draußen bin, einfach in der Natur bin. Aber wenn ich auch was machen kann in der Natur, was irgendwie für mich so einen Sinn ergibt oder irgendwie wirklich einen Ausgleich schafft.
Ja.
Also gehen manche einfach in den Wald und gehen durch den Wald und sagen sich auch schön hier im Wald. Ich glaube, ich jemand, der dann eher irgendwie im Wald was machen möchte. Also.
Das klingt jetzt erstmal komisch.
Ich denke eher so an was bauen oder sowas oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwie was schaffen möchte so, ja. Und ich habe dann irgendwann angefangen, mich sehr viel mit so Holzarbeiten auseinanderzusetzen und so einfach Dinge zu bauen, die mir Spaß machen oder die ich mir cool vorstellen kann. Mhm. Also keine Ahnung, ich habe mal einen Kanu gebaut zum Beispiel aus Holz. Ich baue so für so sogenannte Enrichments, das sind im Prinzip so für Tiere, die in Gefangenschaft leben, das klingt sehr pathetisch, für Tiere, die in Gefangenschaft leben, so Beschäftigungsmöglichkeiten, wie sie halt an ihr Futter kommen und so, damit es ein bisschen, damit sie halt mental und auch physisch gefordert sind, um nicht total die Macke zu bekommen.
Ja.
Ja. Und diese ganzen Alternativen zu meinem Hauptberuf sozusagen, ich mache halt auch noch Kanutouren mit Jugendlichen, also als Tourguide, die bringen mir natürlich erstmal ganz viel Input. Also allein die Tatsache, dass du, wenn du sonst mit irgendwelchen erwachsenen Leuten arbeitest und dann auf einmal mit Kindern und denen das erklärst zur Natur, mit denen durch Mecklenburg mit dem Kanu fährst irgendwie zur 30. und irgendwie diese Rasselbande da betreust, gibt dir ganz mal einen Input. Mhm. Da sind dann diese Kids, die quatschen dich mit Sachen zu, wo du denkst, na, ihr habt ja noch Sorgen, ja, oder ihr habt oder schon Sorgen oder was ist mit euch los, und wenn du wüsstest, wie es ist, wenn du erwachsen bist und sowas. Und das, das erdet dich extrem.
Mhm.
Und das, glaube ich, gibt mir zumindest dann so auch Kraft, vielleicht nicht unbedingt in der Performance, aber auch in Musik sowas einzubinden. Also beim Songwriting zum Beispiel, ja. Mhm. Also einfach Input von außen, von einem von einer Zielgruppe oder von einem Klientel, mit dem du sonst nichts zu tun hast, also in diesem Fall die Kids einfach, das ist Gold wert.
Ja.
Das ist einfach, da geht dir das Herz auf so. Ja? Und das kannst du natürlich verarbeiten in Musik. Und genauso, wenn du eben was schaffst, also wenn du was Kreatives baust, und nicht jeder muss jetzt irgendwie eine Holzwerkstatt aufmachen deswegen oder sowas, ne? Aber baut mal ein Vogelhaus, ja?
Mhm.
Klingt erstmal blöd. Aber bau mal sowas und du merkst irgendwie, es ist ganz cool.
Ja.
Ist auch nicht schwer.
Und du siehst das Ergebnis.
Dieses Ergebnis.
Und es hat auch noch einen Effekt für die Tiere.
Genau. So. Und bei so vielen Sachen sieht man ja kein Ergebnis mehr.
Ja.
Also bleib doch mal bei den Medienberufen so, da siehst du auch selten ein Ergebnis. Ist ja oftmals irgendwie so, ich will nicht sagen heiße Luft, das hat ja schon irgendwo eine Funktion und einen Sinn, aber.
Das ist so schnell auch alles.
Genau.
So, dann kommt ja schon wieder das nächste
um die Ecke
und dann wieder ein Update und dann gibt es wieder irgendwas Neues.
Richtig.
Irgendwie, ne?
Richtig. Ja. Und sowas Bleibendes zu schaffen, ist irgendwie toll.
Ja.
Und das nutze ich als meinen Ruhepol, als mein Ausgleich neben der Musik.
Mhm.
Und lass es aber auch in die Musik mit einfließen.
Cool, ja.
Ja.
Das klingt schön.
Es ist schön.
Ja.
Ja.
Also macht Musik in der Natur.
Könnte man das auch sagen.
Okay, oder?
Ja. Und macht Musik in der Natur, ja. Bitte unplugged.
Ja, sag das mal den ganzen Festivalveranstaltern.
Genau, richtig, ja, richtig.
Verdammt.
Ja, aber was heißt, oder nutzt die Kreativität, die ihr habt, wenn ihr Musik macht, auch für andere Dinge. Also ich mag mal zu behaupten, dass Leute, die Musik machen, kreativ sind.
Mhm.
Und das Kreative muss nicht in der Musik beschränkt sein. Also du kannst auch dein Talent darüber hinaus anders nutzen noch oder weiter nutzen. Man kann auch sagen, geh mit der Gitarre zu irgendeinem Jugendverein und macht mit dem Musik.
Mhm.
Also,
ja.
Wer Bock drauf hat, warum nicht? Mhm. Ja? Oder irgendwie baut aus einfachen Sachen ein Instrument irgendwie und erweitert dadurch euren Horizont, euren musikalischen. Also ich glaube, alles, was irgendwie gut tut, erstmal alles, was irgendwie musikalisch gut tut, ist klar, aber was auch man erweitern kann, ist auch toll. Also wenn du irgendwie sagst, du kannst irgendwie mit der Musik andere Leute glücklich machen oder die was beibringen oder irgendwie helfen jemandem, dann ist das eine gute Sache.
Mm.
Erstmal.
Ja.
Liegt nicht jedem, aber mein Gott.
Aber es öffnet den Geist
genau.
So ein bisschen.
Öffnet den Geist.
Ja, schon schön.
Ja, erweitert den Horizont,
ja.
Würde ich sagen.
Ja.
Hm. Ja.
Mann, so. Haben wir ja ganz schön viele Themen heute abgeklappert, wa?
Voll.
Mensch.
Voll. Macht Spaß hier. Ist das, ja? Kann man ewig noch drüber reden.
Eigentlich
das
wirklich, ich habe eigentlich auch noch ganz viele Fragen so, aber ich denke, das Wesentliche haben wir.
Ja.
So, also dass auch andere sich inspiriert fühlen. Vielleicht, wenn sie dich jetzt sehen und denken so, boah, das könnte jetzt mein Celebrity-Twin werden und ich möchte so sein wie Chris.
Ja.
Und jetzt möchte ich auch Gitarre lernen und so.
Ja, ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas noch so was Weises jemandem geben kann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich noch nicht alt genug, um so Weisheiten rauszuhauen.
Oh. Komm, deine grauen Haare sprechen auch
schon. Ja gut, die sprechen Bände, ja. Das ist Täuschung. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, was ich vorhin auch schon meinte, wenn ihr merkt, irgendwie ihr habt Bock auf Musik machen, so, dann sucht euch schnell eine Band.
Stimmt, genau, das hast du gesagt.
Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich sagen will. Also sucht euch eine Band, habt keine Scheu davor, irgendwie probiert euch aus, macht gemeinsam was, schafft gemeinsam was und das wird euch extrem schnell auf ein anderes Level heben so, und euch auch durchaus menschlich weiterbringen. Mhm. Also ist halt auch immer eine kleine Beziehung, so eine Band. Ne? Also,
auf jeden Fall.
Und du musst da mit Leuten zusammenarbeiten oder mit Leuten Musik machen, wo du denkst, vielleicht würde ich gar nicht mit dem irgendwie normalerweise abhängen. Ne?
Ich finde, da lernst du auch extrem viel, also auch für Berufe nachher, also so Teamarbeit und sowas. Ja. Ne? Ich finde, jeder, also ich habe die Erfahrung gemacht, die Leute, die ich kennenlerne, die in Bands sind, oder sei es Tanz oder irgendwas, aber dieses aufeinander hören und Sachen absprechen, Konflikte aushandeln, da ist so viel drin, irgendwie, was du auch fürs Leben wieder mitnehmen kannst und auch für Berufe nachher. Das ist voll gut eigentlich.
Genau.
Ne? Also
genau. So,
man kann gar nicht früh genug damit anfangen. Das sind Kompetenzen, die kann dir niemand nehmen. Das sind so die sogenannten Soft Skills, die doch
richtig
gerne genommen werden. Und deswegen mögen das ja Personaler so gerne, wenn dann unten im Hobby irgendwas steht, was so mit Team zu tun hat.
Ja.
Also gerade so Tanz und Chor, Band, was weiß ich. Ja? Also,
Zeichenkurs.
Ja, Zeichenkurs bist du ja wieder ganz alleine.
Ja, stimmt. Nicht immer.
Aber so die Soft Skills, die da gewinnst, so, sind schon echt viel wert.
Mhm.
Ja, finde ich schön, den Tipp.
Ja.
Vielen Dank.
Gerne.
Mhm.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, immer.
Schön hier.
Ich weiß, wir sprechen uns ja in ein paar Monaten wieder. Vielleicht hat sich ja dann doch was ergeben, wenn ein Label um die Ecke kommt und sagt, so, jetzt,
ja,
jetzt geht's los.
Dann werden die Karten nochmal neu gemischt. Ja,
cool.
Na, ich komme gern wieder.
Das ist schön. Ja, vielen Dank. Dann kommen wir doch mal an der Stelle zum Ende und was soll ich sagen? Es war ein sehr schönes Gespräch.
Dito, vielen Dank.
Und dann wünsche ich dir noch ein... was haben wir denn heute? Heute haben wir Samstag.
Dann bald Weihnachten.
Ja, stimmt. Übermorgen.
Ja.
Schon in 2 Tagen.
Ja.
Aber das Video wird erst nächstes Jahr, 2019, rauskommen.
Alles gut. Kommt noch Schnee? Was meinst du?
Nein, es wird regnen.
Natürlich blöd, ne?
Ja.
Vor Weihnachten. Weihnachtsstimmung ist da nicht so, ne?
Nee, überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung, aber gut.
Ja. Ich weiß gar nicht, was letztes Mal Schnee gab.
Letztes Jahr, ne?
Aber nicht zu Weihnachten.
Jahr,
nicht zu Weihnachten.
Nicht zu Weihnachten. Ach so, zu
darum
Weihnachten.
Geht's ja. Es geht ja um Weihnachten. Um Weihnachten.
Das stimmt. Also ich bin ja jetzt auch schon mittlerweile 33. Ja. Und als ich 4 oder 5 war, da hat es noch geschneit zu meinem Geburtstag. Und ich bin ja ein Winterkind. Also.
Echt?
Ja.
Bist du im Februar geboren etwa?
Nee, im November.
Ach so.
Und da hat es noch geschneit.
Mhm.
Da hat mich meine Mama zum Fenster getragen und das hat gesagt, guck mal raus da.
Mhm.
Nicht 4 oder 5 geworden, irgendwie so. Also da weiß ich noch, dass da hat es geschneit, aber es hat auch schon mal zu Ostern geschneit, also so ist nicht.
Das stimmt, ja. So dieses klassische weiße Weihnachtsding, ey, das ist, glaube ich, das wäre noch gut jetzt, ne? So ein bisschen.
Findest du?
Ja, komm, das wäre schon gut.
Aber Schneeengel machen und so?
Nein, das ist so ein bisschen Stimmung.
Achso, die Stimmung.
So ein bisschen Stimmung.
Ja, dann hol dir doch so einen Bläser hier, der so ein bisschen, weißt du, diese Fake-Schnee-Sachen da rein.
Ach so, Kunstschnee. Soll ich mir jetzt vor der Wohnung auslegen?
Warum denn nicht? Du kannst auch so einen ganzen LKW bestellen mit Echteis und das dann rein.
ja, genau.
So, was für einen Film immer benutzt wird, glaube ich.
Ich kann auch einfach mit einem Wasserschlauch irgendwie meine Einfahrt so ausspritzen und dann wird es Eis.
So wie Kevin allein zu Hause.
Genau.
Also der hat es ja auch gemacht, glaube ich. Ne?
Ja.
Damit die bösen Männer schön ausrutschen.
Den Film gucken wir jetzt noch, oder? Schön
jetzt?
Die beiden Teile.
Na, wir haben noch ein bisschen Stollen tatsächlich, habe ich ja noch mitgebracht. So ein Stück kannst du gerne essen. Tee habe ich auch noch am Start. Ja, dann können wir können auch so ein ganz komisches Weihnachtslied anmachen. Ja. So Last Christmas, von dem sie alle sprechen gerade.
So soll ja ein guter Song sein. Ja.
Oh, schrecklich. Ich habe den mit 15 oder so, oder 14 oder 15, habe ich den in der Schule, in der Kirche performt. Den durfte ich singen, diesen Song. Mhm. Über Lars habe ich da gesungen. Mhm. Und ich bin sogar in eine Zeitung gekommen.
Über Lars?
Ja, dann Last Christmas.
Ach, Lars. Und Lars war eine Person?
Nein, Mann, das ist das Wortspiel.
Ich weiß, aber hättest du ja so machen können, wenn es ja einen Lars gegeben hätte in deinem Leben, hättest du ja sagen können, Lars, Gott, Last Christmas. In diesem Moment müssen wir euch Cut machen hier.
Nee, ach nö, ich find's lustig, lass mal drin. Ich find's gut. Das finde ich irgendwie ein bisschen lustig. Was ist denn da los? Hast du gerade bei Lars an irgendwas gedacht, was irgendwie so die Kraft in deinen Beinen...
Aber älter sein Jahr.
Wow, gab es bei dir einen Lars?
Nein, es gab keinen Lars bei mir. Ich hatte noch nie einen Lars in meinem Leben.
Ich überlege auch gerade. Ich glaube, ich kenne auch keinen Lars so wirklich, oder? Doch, jetzt schon. Aber das nenne ich jetzt, also das ist jetzt völlig fernab. Fernab.
Okay,
gut, dann haben wir es doch, oder? Jetzt sollten wir endlich mal Tee trinken, Kaffee trinken und Kuchen essen. Ja. Beauty, vielen Dank. Also, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Ciao. Tschüss. So, das habe ich jetzt hier kaputt gemacht, ey.
Ja, irgendwie. Du arbeitest ja gerne mit Holz.
Ja. Stimmt.
Nee, das habe ich von Anfang an schon gesagt. Das habe ich vorhin aber auch schon gesehen.
Ach, scheiße. So,
ja, weich, mach dir keine Sorgen.
Ich gebe euch mal 5 Euro für eure Equipment hier, ne? Und dann ist ihr euch vorbereitet, ne?
Also immer ist ja irgendwas, ne? Ach, also, es gab jetzt irgendwie nichts. Also jedes Mal war irgendwas.
Ach Mensch, Mo, das war lustig.
Ja, fand ich auch.
Was ihr macht hier mit dir.
Schön.
Lustig, voll, dass wir hier Spaß haben.
Ja. Na klar.